Podcast. Heute in einer, ich weiß nicht, eigentlich würde ich jetzt Runde sagen. Ein
Triple Threat Match.
Aber wenn ich so sehe, wie wir sitzen, ist eher eine Pyramide. In einer Gesprächspyramide.
Ein Dreieck.
In einem Dreieck,
ja.
Oder genau.
Dreieck, genau.
Ja, gut, eine 3D.
Drei Spiele, keine Meinung.
Richtig. Das kommt mir vor wie irgendeine Sendung, die man so im Fernsehen mal gehört.
Ja.
Also ähnlich zumindest.
Ja,
das war
genau.
Dieses Mitsehen auch, ne? Nicht nur dieses Hören.
Ja, hallo Tobi und hallo Lutz.
Moin.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Hallo Lukas.
Immer moin. Ja, heute etwas andere Konstellation, vielleicht auch im Hinblick auf die nächsten Wochen und Monate, vielleicht eine Stimme, die wir jetzt reinbringen, die etwas vertrauter wirkt dann später. Also komischer Ersatzbau, den ich gerade gesagt habe.
Ich meine, Lutz ist ja kein unbelecktes Blatt bei uns im Podcast, er war ja schon durchaus ganz, ein, zwei Mal dabei.
So ist ganz nicht. Treue Fans erinnern sich noch, das stimmt.
Erwähnt wurde er eh schon häufiger.
So ist das ist so, eigentlich ist er immer dabei.
Ja, der gute alte Lukas großer Bruder.
Richtig, genau. Daran erinnern sich nicht unbedingt alle Hörer, aber vielleicht der ein oder andere, der mit uns früher im Stadion war.
So ist es. Ja, genau. Es ist halt einfach so, mich drängt die Zeit häufig. Das habt ihr häufiger auch schon spüren müssen, indem wir später dran waren oder wie auch immer. Und um den Service etwas zu verbessern, in Anführungsstrichen, holen wir eine weitere Stimme in den Podcast, um da halt vielleicht etwas mehr Kontinuität, Genauigkeit in der Abgabe des neuen Podcasts hineinzubekommen,
sagen wir mal so. Damit wir die Hausaufgaben pünktlich abliefern können bei dem Podigy-Lehrer, ist das natürlich so gedacht.
Damit die Hörer nicht so leiden müssen. Eigentlich nur Service für euch, also ihr hört mich dann mal nicht. Vielleicht freut das ja auch den einen oder anderen. Dafür hört ihr dann den Lutz, dann hört ihr uns vielleicht auch mal zu dritt und ansonsten hört ihr die alte Konstellation auch. Also wir gucken mal, je nachdem, wie es dann passt und wir hoffen einfach nur, dass wir dadurch halt so ein bisschen mehr Flexibilität hineinbekommen, also für uns, damit es für euch weniger flexibel wird.
Klingt komisch, ne?
Klingt komisch, ist aber so.
Ja. Hauptsache, der Stoff ist auf dem Handy, quasi.
So.
Genau, dann haben wir uns jetzt heute auch mal überlegt, worüber können wir reden. Es ist ja noch kein Spiel gewesen, wie man hört.
Genau,
ist vom Mappen und es ist ja doch was um den Verein herum relativ viel passiert. Deswegen arbeiten wir mal chronologisch. Wir haben aber so eine News-Runde, kann man einfach sagen. Also was so die letzten Wochen passiert ist, darüber reden wir dann mal so ein bisschen.
Off-Topic-Topics.
Sozusagen, genau. Und es ging halt los damit, mit dem Aufstieg unserer U23, also der SV Meppen 2, wie man immer so schön sagt, ist in Nordhorn aufgestiegen. Im Nahduell gegen die anderen Nordhorner. Also wir haben gegen Vorwärts Nordhorn gewonnen. Und Eintracht Nordhorn hat auch zu Hause gespielt gegen Herzlake. Und die haben da auch sehr hoch gewonnen. Ich glaube 8-1 oder so ging es noch dann aus. Und des einen freut, des anderen leid, war es dann, was die Torjägerkrone angeht. Unser Torjäger Martin Ramming-Fresen durfte am Ende...
Knapp nicht geschafft, ne?
Knapp nicht geschafft mit 53 Toren.
Lächerlich wenig.
Genau, echt.
Lächerlich
dass er sich nicht schämt, muss man wirklich sagen. 53 Tore
auf Platz 2. Kurze Frage von mir, haben wir in der dritten Liga letzte Saison komplett 53 Tore geschossen?
Boah, jetzt haust du aber
raus.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Ich versuche es selber kurz zu recherchieren.
Recherchiere das mal, genau. Auf Platz 1 ist, ich weiß gerade seinen kompletten Namen nicht, Sink ist sein Nachname, Kamal Sink ist glaube ich der vollständige Name, der Nordhorner, der 55 Tore gemacht hat. Ja, überragend. Trotzdem hat der SV Meppen, die SV Meppen U23 oder SV Meppen 2 insgesamt mehr Tore gemacht als Nordhorn. Irgendwie 136, 140, irgendwie so um den Dreh. War schon überragend.
Ich glaube plus 80.
Das kommt gut hinkommen. Ja,
da waren wir auch weit vorne.
Ja, echt überragend. Vor allem, wenn man sich aber mal die Torjägerliste anguckt, da ist unter den ersten fünf sind trotzdem, glaube ich, drei Nordhorner. Und dann hat zwei Meppner nur, wo du denkst, hä? Aber gut, dann hat halt der Rest vom Team halt deutlich mehr Tore gemacht als bei Nordhorn in dem Fall. Also schon ein verdienter Aufstieg, ein knapper Aufstieg dann im Endeffekt.
37,
okay,
da hat es. Das kommt mir irgendwie wenig vor. Ich versuche das noch weiter zu verifizieren, aber.
Saison 2021 bist du auch. Du bist noch bei der Abstiegssaison. Da, das hätte
ich sagen,
das passt schon ungefähr.
War schon sehr irritiert.
Aber ich glaube, mehr als. Also,
viel mehr wird es trotzdem nicht, meinst du?
Ich glaube, halt um die 50 sind es wohl, aber ich glaube unter 50. Irgendwie. Ich würde jetzt mal 48 tippen, einfach mal spontan.
Das ist komplett daneben, es war 47.
Knapp daneben. So wie Ramming-Fresen die teure Krone nicht geholt habe, habe ich mir nicht die Krone des informierten Podcasters geholt.
Schwach, ganz schwach.
Ganz schwach,
gut. Wie also,
es
wird jetzt so sein, Lutz und ich werden.
Genau.
Ja.
Überragend. Überragender Typ, überragendes Spiel auch. Man muss auch sagen, man hat da sehr gezittert. Also ich war ja da, ihr wart ja nicht da, aus Gründen der hohen Kilometerzahl zum Spiel hinfahren. Das ist auch wieder sehr kryptisch.
Ja.
Und Zeitgründen, wie auch immer. Passiert ja mal, aber gut. ist ja nicht so schlimm. Ich war da, hatte sehr viel Spaß, hatte auch sehr viel gezittert. Wir waren da ja mit unserer Reisegruppe Meppen, wie sie es immer so schön nennen, sind wir da hingefahren. Norte ist ja auch nicht so die Weltreise, muss man dazu sagen. Es war Samstag oder Sonntag, glaube ich. Ich überlege gerade den Tag danach. Doch, da muss ich arbeiten, stimmt. Leider. ja, 2-1 Sieg, wie schon gesagt. Sehr, sehr gutes Spiel, würde ich sagen, weil Nordhorn, glaube ich, in der Rückrundentabelle vor uns war und auch Dritter insgesamt. Die haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben 1-0 geführt, relativ früh. Ich weiß gar nicht, ob wir schon zur Halbzeit 1-0 geführt haben. Und dann in der 80. Minute erst den Ausgleich gekriegt. Und der Ausgleich hieß damit, wir steigen nicht auf. Dann hatte, das war auch eine interessante Szene, fällt mir noch so ein, dass wir vorher einen Elfmeter nicht gekriegt haben, wo man sich eigentlich klar war, das müsste Elfmeter geben, war aber, glaube ich, eher so eine 50-50-Entscheidung. Und dann im Nachhinein oder im Nachlauf dann direkt das Gegentor gekriegt haben. Weil ich stimme natürlich erstmal ja, im Keller, weil wir davor auch beste Chancen liegen gelassen haben und es dann nicht hingekriegt haben, ja, früh für Erlösung zu sorgen. Nordhorn dann noch eine gelb-rote Karte gekriegt und wir dann Gott sei Dank den Siegtreffer gemacht haben in der, ja, kurz vor Ende, ich weiß die Minute jetzt gerade nicht mehr, und dann war natürlich die Stimmung groß. Also da wurde auch gefeiert, es gab auch noch diese Übergabe des Pokals da, also es war halt so eine, auch wieder so eine Glasschale, aber halt in so einem Pokal Dings, keine Ahnung, und ja, ich durfte noch ein paar T-Shirts abstauben und Trikots. Und
Kapitänsbinde,
das ist auch das Überragendste, liegt noch immer neben meinem Bett.
Das klingt auch so falsch gerade.
Ja, sie wacht quasi über meinen Schlaf. Mm-hmm. Und ich hatte an dem Tag übrigens auch 3 T-Shirts an, muss man auch dazu sagen. Und ich frage mich das, weil ich habe jetzt letztes Mal versucht, das Trikot nochmal anzuziehen. Und das habe ich angezogen bekommen und habe dann erstmal Not gehabt, da nochmal rauszukommen. Also wie ich da 3 T-Shirts anhatte, weiß ich auch nicht. Das T-Shirt, das Aufstiegs-T-Shirt ist auch noch in S. Also da werde ich niemals wieder auch nur den Gedanken daran verschwenden, dass ich das jemals anziehen könnte. Weil die Trikot ist noch so leise Hoffnung.
Alter wird man wieder kleiner, ne? Also man
schrumpft ja dann. Ne? Also okay, vielleicht gibt es die Chance noch. Vielleicht mit 70, dann ist nochmal die Chance, das Aufstiegstrikot von S&M 2 2022 anzuziehen. Ich werde versuchen, das bis dahin aufzubewahren. Nee, aber war geil. Bin
mir sicher.
Es gab sehr viel, ja, Feierei noch auf dem Platz, natürlich, auch mit den Nordhorn zusammen. Die haben ja auch eine überragende Saison gespielt, die haben dann mit den Meppner Jungs dann auch noch gesessen, Bier getrunken, sich unterhalten und ja, gab halt auch noch ja, die übliche Aufstiegsfeierei, wie man sie ja so kennt.
Haben die Nordhörner einen Fan, Freund oder Feindschaft gegen ihren Stadtrivalen?
Boah, das ist eine gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja 3 Nordhörner Mannschaften in der Liga. Es gibt ja noch die Weiße Elf.
Weiße Aber Elf das war Nordhörner. Nicht merklich, sagst du.
Nö. Also nicht, ach nee, also wurde jetzt nicht so gefeiert wie aus Schalke und Nürnberg, wo man das noch gesehen hat, wo Schalke aufgestiegen ist, die haben eine Fanschaftschaft mit Nürnberg, dass dann alle auf dem Platz waren und abgefeiert haben. Nee, die saßen dann noch da, waren jetzt nicht in dem Feierpulk mit drin, aber hinterher hat man noch einfach ja, sich noch nett unterhalten, quasi, so wie sich das deuten konnte. Ja, der andere Video habe ich auch gemacht. Auf unserem Instagram-Kanal oder Facebook-Kanal kann man die Videos ja immer noch sehen, wer da noch Interesse hat.
Da füllst du so ein bisschen quasi mit den Videos die Sommerpause, ne?
Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe das so clever eingestellt, dass jeden Tag ja genau ein Foto oder, nee, Foto nicht, aber ein Video hochgeladen wurde oder an einem Tag da mal 2. Bei den Frauen war das dann so, als sie aufgestiegen sind, dass ich dann die Meisterschalenübergabe in 2 Teile geschnibbelt habe und da habe ich gedacht, da kann man nicht drauf warten. Der Cliffhanger ist zu hoch, da muss ich es am einen Tag hochladen, dann Stunden versetzt. Ja, genau, aber damit fülle ich halt, habe ich das so ausgefüllt, richtig. Da kann man immer noch gucken, so nette Videos, wie die da am Feiern sind, die Jungs, wie sie Fotos dann machen mit Tobi Bartels, dem Meistertrainer dann. Fritz kommt dazu.
Fazit für unseren SV, eine sehr, sehr gelungene Saison durch die Bank, also durch die unterschiedlichen Mannschaften hinweg, muss man sagen. Also die ganzen Aufstiege, die wir gefeiert haben,
ja.
Ist schon der Hammer. Ja, und immerhin haben wir auch ja auch den einen Drittliga-Verbleib.
Richtig, ja. Eigentlich muss man wirklich sagen, dass das ein für den Komplettverein wirklich sehr, sehr überragend ist. Die U19 ist aufgestiegen, die U17 ist aufgestiegen, die Frauen sind aufgestiegen, die U23 ist aufgestiegen. Heute oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, haben die, ich glaube, C-Juniorinnen, also C-Mädels, haben dann, glaube ich, den Pokalsieg gefeiert. Das war, ist auch noch was. Also ist wirklich der SV Meppen steht auf gesunden Beinen, zumindest aus dem Jugendbereich heraus. Was der Männerfußball angeht, da muss man mal abwarten. Da können wir gleich auch noch den ein oder zwei Worte drüber verlieren. aber ja, das sind halt so, was die Jugend angeht, ist man wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, dass man daraus jetzt auch Kraft zieht, so dass man da jetzt auch weiter fördert und dass dann der Weg zwischen Jugend, U23, Profi, wie auch immer der aussieht, kann ja auch sein, dass du von der U19 direkt zu den Profis gehst, wenn das die Qualität oder das Talent zulässt. Vielleicht ist das ja, sehen wir das in nächster Zeit häufiger. Das war ja das, was immer kritisiert wurde, dass nicht auf die Jugend gesetzt wurde. Aber auch aus dem Training und den Testspielen heraus, den ersten von den Männern, kann man ja sagen, die Jungs werden eingesetzt und genauso ist es eigentlich auch richtig. Vorbereitung ist ja dafür da, auch diese Jungs zu testen. Dann kann man erst sehen, ob sie einem weiterhelfen oder nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie wir das dann auch zum Saisonstart sehen werden. Ja, das war die U23. Kommen wir dann direkt zum nächsten Thema. Das war ein nicht so schönes Thema. Das war auch so ein bisschen Feierei, Jubelei. Man war auch so froh, dass dann mit dem neuen Trainer Stefan Krämer, dass da alles so super gelaufen ist. Und dann gab es aber noch zwei negative Themenbereiche, die den Verein betreffen und eigentlich eher die Frauen oder nur die Frauen. Und zwar Theo Dedes wechselt von den SV Meppen Frauen zu Co- und Spielanalyst. Trainer-Team von Christian Neithardt nach Waldhof Mannheim. Das war so der erste, einfach so ein Puff. Also es war so aus dem Nichts heraus. Es war so eine Bombe, die geplatzt ist.
Also wirklich auch keiner mitgerechnet, glaube ich. Also es war
hat auch
irgendwie zu spüren, dass da irgendwas in der Hinsicht im Raum stehen könnte. Ergibt dann halt wieder Sinn, wenn du selber drauf geachtet hast. Uns war ja, glaube ich, ein, zwei Mal auch aufgefallen, dass Neithardt im Stadion saß, halt auch bei den Frauen und so. Jetzt im Nachhinein weiß halt warum. Um einfach auch zu gucken.
Den kann ich noch gebrauchen,
Kann ich den gebrauchen oder nicht, genau.
Und auch scheißegal, er kennt das ja, wie man auf Verträge scheißt, dass man dann halt auch seinen Willen durchsetzt quasi und sagt, ich will hier weg. Und da hat dann wahrscheinlich Theo seine Tipps gegeben, was man sagen muss, damit man auch seinen Willen bekommt, trotz bestehendem Vertrag. Wechseln zu dürfen.
Hat Theo noch bestehenden Vertrag gehabt?
Ja, hat nur ein Jahr Vertrag gehabt. Okay. Aber dann hat man dem Wunsch wohl entsprochen und normalerweise denkt man, ja gut, dann muss ja eine Ablösesumme fließen. Ist jetzt vielleicht im Frauenbereich immer noch eine andere Sache und gerade auch was Trainer angeht, ist das ja auch noch nicht so wie bei Spielern, wobei,
kommen wir gleich auch noch zu. Ich glaube, man muss auch sagen, also Theo durchaus ja verdient halt auch, zweimal aufgestiegen und dann halt die Erstligasaison auch mitgenommen. Die ja nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, er weiß halt auch, dass das so nicht erfolgreich
war. Ja, wir sind abgestiegen.
Das ist richtig. Dass er halt mit dem Wiederaufstieg und auch mit diesem direkten Wiederaufstieg und mit 26 Spieltagen an der Spitze quasi das Höchste erreicht hat, was er mit der Frauenmannschaft erreichen kann. Und dass er dann auch natürlich für sich wahrnimmt, irgendwie weiterzukommen. In dem Business, sage ich jetzt mal. Ne? Das kann ich ihm jetzt halt schlecht vorwerfen. Was und wie, ist natürlich wieder die andere Frage. Aber klar, wenn du als Trainer irgendwie die Chance kriegst, Co-Trainer zu werden unter einem Profi-Fußball-Herrenteam, dann nimmst du die im Zweifelsfall wahr, weil es dich selbst irgendwie weiterentwickelt, denke ich. Er ist ja auch noch relativ jung. Der hat noch einiges an Zeit vor sich. Und wenn er selber für sich so das sieht, dass er halt die Spitze mit den Mädels bei uns erreicht hat, die er erreichen kann, dann ist der logische Schritt halt, ich gehe die Weiterentwicklung, um mich da auch selbst weiterentwickeln zu können. Ne?
Ja, ihm würde ich da auch keinen Vorwurf machen.
Nee.
Ich meine, dass er das wahrnimmt, als jetzt Vollprofi wahrscheinlich oder
wahrscheinlich,
mit Sicherheit. Und
also bestimmt wahrscheinlich
auch mehr die Stunde verdient. Wahrscheinlich auch gut dotiert bei Mannheim, was man so hört, was ja die Sportdirektor da verdient haben sollen.
Oder weißt du da, wie viel?
Also zumindest der Kien, wie ist der
Kienzle? Kienz, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, aber
der hat doch als sie ihn wieder eingesetzt haben, nachdem sie ihn fristlos entlassen haben und so weiter, hat er doch 15.000 Euro
pro Monat. Okay. Stimmt, da war was, da gab es ja auch mal.
Junge, in der dritten Liga.
Ja. Ja gut, ich meine, die haben ja auch einen Mäzen, wie man so schön sagt, oder einen Investor, sagt man dazu ja nicht, wenn da einer Geld reinpumpt, weil er angeblich Fan ist. Ist auch immer schwierig, man sieht ja auch Mäzen bei Hoffenheim.
Wir sind auch Mäzen dann quasi.
Gut, aber ich glaube, das zählt dann nur als Fan. Mäzen, die pumpen ja dicke Kohle rein, also deswegen Wald, Hoffenheim, Mannheim würde ich sie jetzt auch gerne mal nennen. Und der pumpt ja jetzt schon seit 5 Jahren 2 Millionen immer in den Kader.
Waldhof
Mannheim, ja. Hoffenheim, ja, egal. Seit 5 Jahren oder seit dem Aufstieg quasi, oder wahrscheinlich vorher auch schon, ich meine, die waren ja immer oben dabei in der Regionalliga, haben es ja immer wieder hingekriegt, in der Relegation zu scheitern, und da hat der DFB Erbarmen gehabt. Eigentlich ist es nur für Waldhof Mannheim diese Regelung, dass wir, dass die zumindest nicht mehr in die Relegation müssen, weil das Elend konnte sich keiner mehr antun, weil da ja auch immer die Stadien auseinandergenommen wurden. Na, das ist natürlich ein kleiner Scherz, aber ich mag Waldhof Mannheim leider nicht so gerne, jetzt noch weniger natürlich. Aus doppelter Hinsicht, genau. Also jetzt noch mit dem Trainerwechsel und ja, da wieder gut Geld verdienen, das ist richtig. Und was du gerade sagtest, dass er mit den Frauen jetzt nicht mehr erreichen kann, weiß ich nicht. Er ist ja schon an der Mission Klassenhalt gescheitert, muss man ja sagen. Auch wenn die jetzt ja gut war, die Saison. Ich fand sie ja gut. Man hat ja auch wirklich auch gegen die TSG Hoffenheim ja auch 1-0 gewonnen, die jetzt ja Champions League spielen oder gespielt haben, besser gesagt. Das ist ja schon ein Achtungserfolg, aber darauf kannst du natürlich nicht kauen. Du bist abgestiegen. Und hätte ich jetzt gedacht, dass man dann sagen kann, ja, ich würde jetzt auch gerne mit den, dann hast du wahrscheinlich wirklich fast alles erreicht, dass du dann mit den Frauen halt den Wiederaufstieg geschafft hast und dann halt den Klassenerhalt noch. Ist natürlich eine Herkulesaufgabe, die jetzt natürlich noch schwieriger wird. Ich wünsche da Theo trotzdem alles Gute beim Waldhof. Ist natürlich schwierig, dem Waldhof nicht alles positive wünsche. Und Christian Neid hat jetzt definitiv auch nicht mehr. Aber ihm wünsche ich dann noch alles Gute, dass er vielleicht den Trainerposten dann übernimmt, den Cheftrainerposten dann in 10 Spieltagen oder 15, wenn Mannheim halt, die ja unbedingt aussteigen wollen.
Abstiegsplatz steht.
Ja, die wollen ja unbedingt aussteigen. Da ist ja wahrscheinlich dann auch Platz 8 oder so schon eine herbe Niederlage. Ja. Neidhardt hat ja auch gesagt, er will mit Mittelfeld geplänkelt. Das ist alles nicht so sein Ding. Er ist jetzt mit Rot-Weiß Essen gescheitert aufzusteigen. Das wünsche ich ihm natürlich beim Waldhof auch. Und ich weiß, wahrscheinlich... Es gibt ja noch sehr, sehr viele.
Die Aussage ist natürlich so ein bisschen hart, weil ich behaupte,
ja,
ehrlich gesagt, wäre Trainer geblieben, wäre
mit dem
Rot-Weiß Essen trotzdem aufgestiegen.
Da hast du vollkommen recht, wahrscheinlich. Trotzdem, ich kann Neidhardt nichts Gutes mehr wünschen. Er hat ja immer noch viele Freunde in Meppen. Ich will ja auch niemandem sagen, dass er Neidhardt scheiße finden soll. Ich mochte ihn ja schon nicht, seit er weggegangen ist, weil ich halt dieses, wie er es gegangen ist, halt ein bisschen blöd fand. Und jetzt hat das mit Theo Dieses auch nochmal ein bisschen Geschmäckle, sag ich mal. Ihm kann ich nichts Schlechtes wünschen und will es auch nicht, weil ich ihn halt auch sympathisch finde. Auch aus unserem Podcast, wo wir dann mit ihm und Roger gesprochen haben. Das ist halt einfach ein toller Typ. Das ist bestimmt Christian Neidhardt auch. Trotzdem wünsche ich Theo alles Gute und wünsche halt Christian nicht alles Gute. Und das geht ja dann Hand in Hand, dass er dann vielleicht ein neuer Cheftrainer wird. Also Theo, wie gerade schon gesagt.
Na gut, ich bin da insgesamt nicht so hart. Was
Nein, das ist ja auch nicht schlimm.
Aber was du gerade eben gesagt hast, ich würde das gerade ganz kurz nochmal einschmeißen wollen, weil das halt auch kurz Presse gemacht hat, wie du gerade eben so schön das ein bisschen verunepiepelt hast. Man hat ja die Statuten für den Waldhof geändert, dass sie irgendwann aufsteigen können.
Was habe ich jetzt gesagt?
Ja, so gab es doch jetzt schon wieder jemanden, ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wer es war, der danach geschrien hat, dass wir unbedingt einen 5. Absteiger brauchen in der 3. Liga, damit halt alle Regionalligisten Meister aufsteigen dürfen. Da hattest du auch noch für uns so einen schönen Poster abgesetzt, okay, wo es
ja,
da
ja,
um diese Reform ging, wo eigentlich damals so von uns ja schon der Ball in die Richtung gespielt wurde. Wir geben euch einen 4. Jetzt seht zu, dass ihr euch in Nord, das Süd, West und Ost strukturiert und dann geht das ab.
Genau.
Und das haben ja die Regionalligisten bis heute nicht hingekriegt. Und diese Forderung nach diesem 5. Absteiger beziehungsweise 5. Regionalligist-Aufsteiger, als ich auch gelesen habe, ich habe mich zu Tode aufgeregt, wirklich. Ich habe mich wirklich zu Tode aufgeregt. Das ist eine absolute Unverschämtheit.
Absolut, ja.
Wenn die Regionalligisten das nicht hinkriegen, sich da zu reformieren, da kann ich auch nichts mehr machen. Eigentlich bin ich halt immer noch dafür, weil sie jetzt halt auch schon eine Karenzzeit hatten, das irgendwie zu kriegen, dass wir halt zu dem alten System zurückfahren.
Dann gehen
wir auf 3 runter.
Ja, fertig. Richtig. Ja, das wäre eigentlich
am besten. Das wäre eigentlich das Fairste und Ehrlichste, weil also man hat denen alles angeboten, was man kann von unserer Liga aus, finde ich. Und ich bin derjenige, der darunter leiden muss und auch schon einmal musste, quasi.
Ja.
Dass da jetzt noch mehr gefordert wird, ist eine absolute Unverschämtheit. Da wäre es jetzt wirklich an deren Sache, wenn sie es jetzt in dieser Saison nicht packen, also hier...
Das wird aber so bleiben, glaube ich.
Dann wäre ich dafür, dass wir wieder auf 3 absteigen.
Ja, das wird der DFB wahrscheinlich nicht machen, um es wahrscheinlich auch mit den Verbänden irgendwie nicht verscherzt zu wollen, also mit den mächtigen Verbänden in Anführungsstrichen, das ist ja West und Südwest. Was? Ja, mit den beiden, genau, ja. Denen hat man ja alles gegeben, was sie wollten. Und die anderen haben halt gesagt, oder mussten halt drunter leiden. Was du meintest, was ich gepostet habe, das war Regionalliga Bayern, der Chef von Schweinfurt. Ja. War es, glaube ich. Der hat dann, ich weiß auch nicht genau, ob das seine Forderung wirklich war, auf 5 Absteiger zu gehen. Er hat aber gesagt, ja, 3. Liga ist scheiße, das muss alles reformiert werden, irgendwie so, irgendwie ein Quatsch wieder. Also, nee, 3. Liga ist so, wie sie ist, halt einfach geil. Schmeiß auch erstmal die 2. Mannschaften raus, dann können wir auch mal drüber reden, ob wir mit Absteigern was machen. Das habe ich ja bei den Frauen ja auch gesagt. Da können wir gleich auch noch gerne drüber reden.
Ich wollte das nur einmal reingeworfen haben.
Ja, ist auch in Ordnung. Wir reden ja über alles heute. Ja, er hat halt gesagt, irgendwie, ich glaube, war das Thema auch eher zweigleisige dritte Liga und so. Also,
ja, genau.
Also, ja. Toller Bullshit. Warum sollst du denn eine attraktive, coole Liga beschneiden, damit halt die Ligen darunter, die es nicht auf die Reihe bekommen, quasi dass alle Meister aussteigen, warum muss dann die dritte Liga darunter leiden? Das ist doch Bullshit. Deswegen ist auch eine vierte Liga Bullshit, meiner Meinung nach. Ja. Das wurde ja dann auch schon mal diskutiert. Also alles
schwierig. Das Einzige wäre vielleicht eine vierte Liga, die, aber auch das bringt nichts, die man halt zweigleisig zum Beispiel aufteilt. Aber es bringt halt in dem Sinne nichts, weil wo ist denn der Unterschied, ob jetzt, sag ich jetzt einfach mal, man von Lübeck nach München fährt oder jetzt von Emden nach Dresden? So, jetzt mal, um die Extrembeispiele zu nehmen. Da hast du kilometermäßig nicht viel gewonnen. Du hast fantechnisch nicht viel mehr gewonnen.
Stimmt.
Und du hast einfach unattraktivere Teams drin, wenn du die dritte Liga durch eine Zweigleisung auf 40 Teams aufbläst.
Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Also ich finde das halt auch, mit der dritten Liga haben wir eine sehr attraktive Liga, die halt, das ist halt die 90s zweite Liga, wenn du so willst.
Ja, genau.
Von den Vereinen auch her. Und das ist einfach cool und Kult. Ja. Und das feiern halt auch viele ab. Und deswegen hast du die Stadien doch relativ voll besetzt dann immer in so einer Situation.
Genau.
Also wo ich jetzt mit zwischen 10 und 25.000 Leute erstmal spreche. Und das ist, finde ich, für eine Drittliga-Fußballgeschichte ein richtig, richtig ordentlicher Satz. Wenn du jetzt das beschneidest, dafür halt natürlich irgendwelche Dümpelvereine mehr hochholst, sowas wie Havelse. Entschuldigung, no effort hier. Dann hast du da zwar halt vielleicht weniger Kilometer nachher auf der Uhr, weil du halt natürlich schön hier nur oben in der nördlichen Region, die anderen in der südlichen Region fahren musst. Aber die Spiele sind natürlich viel uninteressanter und locken dann halt auch weniger Erfolgsfans ins Stadion.
Hast natürlich auch deutlich mehr zweite Mannschaften, das ist auch so. Das heißt ja immer so, so viele Derbys und so, was du ja gesagt hast, Emden und Dresden als Extrembeispiel. Ja, du hast da einfach nicht mehr Derbys, das ist einfach ein Trugschluss. Was denkt der Typ sich? Ja. In Bayern mag das tatsächlich wohl so sein, in der Süd vielleicht, aber im Norden, ich weiß es nicht, ob du da wirklich so viele krasse Derbys mehr hast, die auch Leute interessieren.
Auch da wird es ja dann eng werden. Ich meine, wenn du dann irgendwie von München nach, weiß nicht,
Oberfranken.
Keine Ahnung, nach Kaiserslautern hin muss. Wäre wahrscheinlich ein geiles Spiel, sag ich mal. Lautern gegen, oder gegen
Saarbrücken. Gegen Mainz 2 wäre es nicht mehr so geil.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Richtig. Aber.
Ja, ist richtig.
Das ist einfach
ein Buch. Dann hat man natürlich auch wieder gesagt, ja, die Vereine gehen ja alle in der dritten Liga pleite, die müssen alle unter die DFL, wo ich denke, ja, toll, wenn du den DFB gegen die DFL austauscht, glaubst du, da ist dann auf einmal mehr Geld da oder was?
Das ist doch Bullshit. Mehr Geld ist wahrscheinlich da, aber für Bayern und Dortmund
Ja. Ja, genau, wahrscheinlich.
Die Großen.
Ja,
vor allem. Ich meine, dass die DFL nur auf die Top 3 Vereine guckt, weiß man ja.
Das ist bekannt, stimmt. Also, selbst wenn du dann sagst, okay, wir machen dann, wir holen dann den 2 Milliarden TV-Vertrag, Zahl ist jetzt fiktiv, ich sage jetzt einfach mal, oder 1 Milliarde, ist ja auch egal, ich kann ja auch 20 Milliarden sagen. Ich verteile es dann auf 3 Vereine, auf 3 Ligen. Genau wie du sagst, es wird ja so verteilt, der erste kriegt am meisten, der zweite kriegt am zweitmeisten und so weiter. So wird das ja gemacht. Also auf eine 5-Jahres-Wertung dann. Das heißt, also wenn einer mal nicht Dritter wird, sondern mal Sechster oder so, kriegt er dann nicht deutlich weniger. Aber er kriegt dann halt immer noch, also es sollen halt die elitären Clubs halt oben bleiben. Ja, und dann kann man sich ja überlegen, was dann eine dritte Liga davon kriegt, wenn danach bezahlt wird. Deswegen, also da heißt es dann immer so, ja, die wollen ja alle hoch in die zweite Liga, weil da gibt's das dicke Geld. Und deswegen gehen die alle ins Minus, alle Vereine, das wird ja immer so gesagt, alle gehen ins Minus, weil die alle an die dicken Fleischtöpfe wollen und die zweite Liga wollen. Und dann denke ich mir so, ich bin jetzt erst so ein Meppen-Fan. Ich weiß es nicht, ich habe in letzter Zeit relativ wenig gehört, dass wir jetzt unbedingt massig Geld in hatten, um die zweite Liga aufzusteigen. Weil es gibt tatsächlich, und das muss man sich auch überlegen, wenn man mal guckt, es gibt ja neben Bayern, Dortmund, Leverkusen, und so weiter, gibt es ja noch andere Vereine, die halt auch gucken, okay, ich habe so eine Fanbasis, ich habe so ein Stadion, ich habe so einen Einflussbereich auf den Fußball, da reicht es dann halt auch mal Regionalliga zu spielen, da reicht es dann auch mal dritte Liga zu spielen, da will man vielleicht auch gar nicht mehr. Also natürlich, jeder will gerne Champions League spielen, das ist richtig, aber man ist, glaube ich, gerade, wenn ich jetzt auf unseren Verein gucke, realistisch genug zu sehen, an dem, was man hat, an dem, wo man hin will. Man hat Drittliga-Fußball und man will gesicherten Drittliga-Fußball. Man will nicht in die zweite Liga.
Vielleicht noch DFB-Pokal
mit Spiel. DFB-Pokal wäre auch nett, genau, das wären dann so Sachen. Aber man will halt nicht auf Teufel komm raus in die zweite Liga. Und das ist so ein Irrglaube, dass man sagt, wenn man dritte Liga spielt, dann wollen die ja alle nur hoch.
Ja, nee,
ja es gibt Kaiserslautern, die müssen das, weil die halt so ein Stadion haben.
Natürlich gibt es den einen oder anderen Verein, der halt in der dritten Liga sich schwierig behaupten kann, weil die Infrastruktur einfach schon so profimäßig ist, dass du die Minimum mit zweiter Liga fahren musst. Das ist gar keine Frage. Da kann ich auch jeden Verein verstehen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Vereine, die sich dann zu Tode verschulden, weil sie jetzt denken, ja, komm hier, wir nehmen jetzt die Chance wahr und versuchen durch die dritte Liga durchzubrechen, die sich natürlich damit komplett überambitioniert auch finanziell übernehmen.
Ja.
Und dann geht das natürlich schön ordentlich in die Buchse. Und das kann halt auch passieren. Da bin ich halt auch sehr froh und dankbar dafür, dass wir da so sachlich dran gehen und wissen, dritte Liga, wir sind einer der Top 60 Clubs in Deutschland, damit sind wir zufrieden.
Absolut.
So. Aber das ist ja auch kein dritte Liga-Problem.
Nee.
Ich meine,
das ist ein Vereinsproblem.
Wenn Schalke nicht in der zweiten Liga jetzt aufgestiegen wäre, wäre es da auch ganz schön düster geworden.
Ja, zwei Liga dicht machen, alles klar. Alle Vereine verschulden sich da. Ja,
genau.
Kann ich auch sagen. Ja, und das ist halt das Problem. Du guck dir einfach mal an, wer in die dritte Liga aufgestiegen ist, wer unbedingt hoch wollte und wer dafür auch wirklich Geld in die Hand genommen hat. Mir fallen zuallererst mal zwei Vereine an, das ist der KFC Uerdingen und das ist Türkgücü München. Und man überlegt sich mal, wie diese Vereine geführt werden und dann weiß man auch schon, warum die unbedingt hoch wollen. Das hat damit zu tun, dass man in der dritten Liga vielleicht als Investor kein Geld verdient. Und da haben wir wieder ein Problem oder da haben wir die Lösung dafür, einfach Investoren rausschmeißen, zumindest in dieser Form. Also es soll ja, also so wie das in der Bundesliga ist mit AG, KGAA, bla bla, käme ich jetzt nicht hundertprozentig mit aus, aber das ist ja wahrscheinlich einfach überlebensnotwendig, wenn du auch Champions League erfolgreich spielen willst und so. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wenn es halt immer noch am schönsten wäre, es nur eingetragene Vereine wären, so wie der SV Meppen zum Beispiel. 50+1 soll wirklich gelebt werden, aber das ist ja utopisch, das jetzt wieder zu fordern. Aber dann guckst du halt, wer geht jetzt wirklich in die zweite Liga oder will unbedingt in die zweite Liga hoch und nimmt dafür dick Geld in der Hand. Das sind halt dann die Vereine, die abgestiegen sind. Oder halt Karlslautern, die halt abgestiegen sind, weil sie über jahrzehntelang Misswirtschaft gemacht haben, sowohl was Gelder angeht, als auch was dann ja spielerische angeht oder ja sporttechnische angeht. Und da muss man dann halt, die haben es ja aber geschickt gemacht, die haben sich ja durch Corona gesund geschummelt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann hat das für die jetzt auch funktioniert. Aber da muss man halt einfach differenzieren. Du hast halt auch wie mit Schalke erste und zweite Liga mit den Fernsehgeldern. Das gibt es dann halt auch in der ersten und zweiten Liga und nicht nur in der dritten Liga. Und da sollte man dann einfach sagen, dieses Synonym der Pleite-Liga, auch wenn da sehr, sehr viele Insolvenzen, jetzt 10 Insolvenzen in 10 Jahren war es, glaube ich, immer dieses Schlagargument. Das ist natürlich nicht schön. Aber das muss man auch immer drauf gucken, was das für Vereine waren. Es gibt natürlich immer Vereine, die sich übernehmen, die dann vielleicht auch zu schnell aufsteigen. Ich denke an unsere Freunde aus Emden, wo wir das gerade das Thema noch hatten. Kickers Emden mussten ja auch Insolvenz anmelden, weil die einfach Gründungsmitglied der dritten Liga waren und es dann halt nicht gepackt haben von der Infrastruktur her. Passiert natürlich auch, aber es ist halt eigentlich eher ein Problem der Clubs und nicht der dritten Liga und auch nicht des geringeren Fernsehgeldes.
Ja, ich meine, geringes Fernsehgeld. Klar, wenn du aus der zweiten Liga absteigst und das nicht auffedern kannst, klar. Ja. Aber das Problem hättest du ja auch, wenn es keine dritte Liga geben würde.
Ja, oder wollte ich gerade sagen.
Wahrscheinlich sogar. Ja. Wenn du von der zweiten Liga in die
gesplittete Regionalliga
gehst. Ja, genau, in der Amateurliga fällst und gar kein Geld mehr kriegst.
Wo die dritten Mal ein Spiel übertragen und mit ein bisschen Glück bist du dabei. Ne?
Genau, und das war's, dann gehst du auch insolvent. Und dann sagt man ja auch nicht, ja hier, wir müssen die Regionalliga abschaffen, weil da gehen die Vereine die ganze Zeit insolvent.
Ja, ist halt einfach Bullshit, ja. Ich meine, tatsächlich, der SV Meppen ist auch insolvent gegangen und da gab es noch keine dritte Liga. Ja. DFB ist trotzdem schuld.
Ja, am Ende muss man einfach sagen, hier wirtschaftet. Okay, klar, dass der DFB vielleicht seine Lizenzierungshausaufgaben nicht hundertprozentig gemacht hat, gerade bei den, Investorenclubs oder bei denen, die... Ja, bei denen man nicht genau weiß, wann, wie viel das Budget beträgt. Okay, klar, aber... Am Ende ist es, wie du schon sagst, eine Vereinsgeschichte.
Ja, deswegen, also ich glaube auch, es gibt ja mit Sicherheit auch noch ganz viele Vereine da dritten Liga, die auch Minus schreiben. Ich glaube, Zwickau, wenn ich jetzt zum Beispiel würde, die hatten ja bis vor kurzem noch, mussten ja noch eine Lücke schließen. Der BFC Dynamo, die nicht aufgestiegen sind, mussten ja auch Gelder nachweisen für den Aufstieg und so. Das ist halt so, aber... Da ist halt wirklich einfach die dritte Liga nicht dran schuld. Und wenn man einfach zu klein ist für eine dritte Liga, wie der TSV Havelse zum Beispiel, die sind etwas geschickter. Wobei eigentlich nicht, wenn ich drüber nachdenke, wenn man da die ganze Saison in einem teuren 50.000 Zuschauerstadion spielen muss, weil das eigene Stadion zu klein ist, dann muss man einfach irgendwann sagen, so wie es Rödinghausen zum Beispiel gesagt hat, ja, wir sind einfach zu klein, wir schaffen es nicht und die Voraussetzungen dieses Lizenzierungssystems, was ja jetzt Gott sei Dank auch geändert wurde, ist ja auch Bullshit mit den 10.000 Zuschauern, das ist ja auch einheitliche Meinung, dass das auch ein bisschen runtergeschraubt wurde, Gott sei Dank, aber da musst du halt einfach auch ehrlich sein zu dir selber, das ist natürlich auch blöd, man hat es ja gesehen, Rödinghausen in der einen Saison Erster geworden, nicht aufgestiegen, dann zwei Jahre haben sie im Klassenerhalt gespielt, weil dann halt auch Spieler gesagt haben, auch wenn ihr nicht aufsteigen wollt, dann komme ich auch nicht zu euch. Hat alles Risiken, aber ich glaube, so wie es Havelse jetzt gemacht hat, Aber ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einen Investor, keine Ahnung. Oder einer, der, ich sag mal, den Fortbestand sichert, aufzusteigen und zu sagen, ja, wir können nicht in unser Stadion spielen, müssen jetzt immer einen Betrag X, den wir niemals einspielen können, jedes Heimspiel überweisen wegen Stadionmiete, ist das eigentlich auch nicht das Richtige. Gut, dann haben wir noch ein Thema eingeschoben, was gar nicht so richtig auf der Agenda stand.
Ja, wir können dann nochmal zurückgehen zu, wir hatten ja das Thema vor gefühlt einer Viertelstunde oder vor noch länger,
ja.
dass Dedes vielleicht keine Perspektive mehr, keine
ja, stimmt, sowas.
Aufstiegsperspektive mehr sieht im Frauenfußball.
Ja.
Und da könnte man ja vielleicht dazu übergehen, dass ja ein Trainer, ein weiterer Abgang, schmerzlicher Abgang, durchaus noch eine Aufstiegsmöglichkeit im Frauenbereich gefunden hat.
Stimmt,
und jetzt
richtig.
Trainer in Potsdam geworden ist.
Ja, das ist ja eigentlich auch ein ordentlicher Schritt. Ein sehr renommierter Frauenfußballverein. Ich glaube, der größte Frauenfußballverein Deutschlands.
Der
reine jetzt reine zumindest Frauen, noch.
Ja, würde ich sagen.
Könnte sein. Also zumindest in der Bundesliga auf jeden Fall.
Ich würde gerade sagen, gibt es noch einen überhaupt in der Bundesliga?
Ich überlege gerade, Frankfurt hat sich ja auch abgeschafft in dem Sinne.
Ja.
Eintracht, unter der Eintracht-Flagge ist man da jetzt. Sand ist abgestiegen.
Ja,
sonst gibt es die SGS Essen natürlich noch.
Ja, stimmt, Essen noch. Stimmt.
Aber ich glaube, sonst ist da wirklich nicht mehr viel.
Aber auf jeden Fall geht er zu einem, das kann man wahrscheinlich auch sagen, einem Anwärter auf die
Champions League. Genau, ja. Genau, also Sebastian Middeke ist der Name, der Trainer unserer B-Juniorinnen. Ich hatte erst gedacht, das wäre der Trainer von SV Meppen 2 sozusagen, von der U20. Aber ist nicht so wahrscheinlich, ist dann eher so aus dem Jugendbereich. Das ist schon ein heftiger Schritt so in die Bundesliga auf jeden Fall.
Wobei, da muss man ja auch sagen, da ist Turbine ja auch, ich sag mal, ein bisschen progressiv, nachdem Sofian Schahed
stimmt, ja.
Ja, Trainer geworden ist, der ja auch, ich sag mal,
gar kein,
kein großer Name ja. im Frauenfußballtrainerbereich war.
Wahrscheinlich auch nicht im Männertrainerbereich.
Wahrscheinlich nicht. Er war halt ja. in Anführungszeichen nur Spieler, ja. soweit ich das zumindest weiß. Gut, aber das weiß man nicht. Vielleicht war er auch Jugendtrainer und hat da gute Arbeit geleistet, das weiß man nicht.
Ja.
Aber man kann ihm nur alles Gute wünschen, dass es da klappt, wie der SVM ja auch geschrieben hat,
richtig.
Außer in zwei Spielen.
Richtig. Ja, genau. Also die B-Juniorinnen haben aber, soweit ich das gehört habe, aus Fankreisen, sag ich mal, also offiziell ist da noch nichts bekannt gegeben worden, aber da wird wohl ein Nachfolger schon gefunden sein oder zumindest ist man da weit in Gesprächen. Aber wie gesagt, öffentlich bekannt gegeben oder offiziell bekannt gegeben ist noch nichts, deswegen warten wir es mal ab. Bei den ersten Frauen, da ist halt, stand in der NOZ letztens noch, dass man auf der Suche ist. Man hat viele Bewerbungen eingebekommen und konnte die Hälfte dann wegschmeißen, als man gesagt hat, ja, Profi-Verhältnisse ist nicht hier. Dann hat man gesagt, okay, das Telefon war dann wieder leer, war dann wieder aufgelegt. So stelle ich mir das gerade vor, ohne jemals dabei gewesen zu sein. Aber ja, das muss man sich natürlich auch immer bei der.
Du hast es selbst angerufen und hast dann gesagt, ach scheiße, nicht Profi, dann mach raus.
Mein Name ist Guy Incognito, genau. Ich habe, ja. Nee, deswegen, da ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man dann so Angebote kommt, aber man muss immer das Gesamtpaket sehen und ich bin mal gespannt, wen wir da kriegen. Und ich bin auch, ich war erst sehr, sehr negativ eingestellt, weil ich ja Theo auch sehr mochte, bin da aber ehrlich gesagt immer weniger beunruhigt, was das angeht, weil wir ja nur ein Drittel Trainerteam quasi verloren haben. Wir haben ja noch Roger Müller und Kate Berger. Von daher bin ich da eigentlich noch sehr ruhig, was das Thema angeht. Und hoffe einfach, dass wir da jemanden finden, der den Cheftrainer gut ausfüllen kann natürlich und auch ins Team passt sozusagen.
Okay, Roger. Der nächsten Woche werden wir es schon wissen. Glaube ich.
Ja, meinst du?
Ja, ich glaube wohl.
Ja, ich meine.
Wann ist denn Trainingsstart bei den Frauen?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ewig kann es ja auch nicht mehr sein.
Aber ich glaube auf jeden Fall, Saisonstart ist relativ spät. Also die dritte Liga geht ja Ende Juli los, am 22. oder 23.
Dann auch erst aber nur ein Spieltag und dann ist einmal Pause schon wieder, ne?
Ja, ich glaube, ja, Pause glaube ich nicht, aber englische Woche ist glaube ich relativ früh, im dritten Spieltag oder so. Oder am 4., ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube halt, dass die Frauen dann noch mindestens einen Monat später spielen werden. Das schaue ich nochmal eben nach, das müsste ja auf Kicker wohl zu finden sein. Deswegen weiß ich auch nicht, wann Trainingsstart, das wird wahrscheinlich auch noch, die sind ja alle noch im Urlaub im Verdienten. Und glaube halt einfach, dass man zu den Zappers findet. Also letzte Saison ist am 27. August ist es erst losgegangen, also quasi einen Monat nach Drittligastart. Also da ist dann halt auch wahrscheinlich erst Ende Juli.
Ja, aber wenn du selber halt auch noch, wir müssen ja vielleicht auch einen oder anderen Neuzugang bekommen, Ja. Dann wirst du ja einen Trainer schon dabei haben wollen bei der Entscheidung, wer es denn wird.
Ja, klar.
Deswegen denke ich schon, dass du in der nächsten Woche irgendwann eine Entscheidung bekommst.
Ja.
Das Team sich dann noch ein bisschen formieren wird und dann wird ja in 2-3 Wochen ist ja auf jeden Fall Trainingsstart.
Ja, meinst du echt so?
Sechs Wochen vorher auf alle Fälle.
Ja, okay. Ja, stimmt. Ist ja auch schon Ende Juni auch schon wieder. Muss man ja auch dazu sagen. Stimmt, wo du Neuzugänge angesprochen hast, kann man das auch nochmal kurz sagen, wenn ich es nochmal schnell finde. Die letzte Verpflichtung war Kara Bartmann. Bartmann. B-A-T-H, ist mal schwierig, das auszusprechen. Kara Bartmann. Also
Bartmann.
Bartmann. Nee, ist mit Doppel-N. Jedenfalls
Bartmann.
Ist die zweite Neuverpflichtung von Eintracht Frankfurt 2. Also wir haben uns ja bisher immer nur in der zweiten und einmal in der Regionalliga bedient. Hat aber gegen uns auch schon gespielt. Ist da wohl auch aufgefallen, wenn man der Pressemeldung da dem glauben kann. Und ist wahrscheinlich so eine Nachfolgerin oder auch für die Position angedacht für Alexander Emmerling oder für Lynn Gissmann, die sich ja am Kreuzbandriss verletzt hat beim Duisburg-Spiel und wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, und zum Saisonstart definitiv nicht zur Verfügung stehen wird. Wahrscheinlich auch vielleicht die ganze Hinrunde, könnte ich mir vorstellen, dass da schwierig wird. Und ich mir da denke, dass da für dann, dass sie die Position einnehmen soll. Ich bin auch mal gespannt bei Zweitligaspielerinnen, also ehrlich gesagt, ich könnte auch mit Erstligaspielerinnen so nicht einschätzen, ob wie krass die in der Verstärkung sind, ob das eher vielleicht was ist für den erweiterten Kader. Deswegen will ich mich da auch gar nicht anmaßen, da irgendwas zu sagen. Hat man ja auch bei den Männern gesehen beim Testspiel, da habe ich auch gesagt, okay, da spielen jetzt Jungs, wo ich nicht gedacht hätte, dass, oder gut, Testspiel ist auch wieder so eine andere Sache, aber wo ich nicht gedacht hätte, dass die dann irgendwie ja doch so stark sind. Deswegen ist das immer schwierig, bei Frauen noch schwieriger. Dann Mai Hirata, eine Japanerin, auch von Frankfurt 2, eher Stürmerin, kommt dann zu uns. Und ja, das sind halt so die letzten beiden Neuverpflichtungen. Wie gesagt, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, beide haben Stamm gespielt bei Frankfurt 2 und ich glaube, Hirata hat gegen uns so ein Tor gemacht oder im letzten Spiel ein Tor gemacht, irgendwie so, irgendwas habe ich danach geguckt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die sich ins Team integrieren werden, wie die aufgenommen werden. Ja, nach Verpflichtung haben wir, glaube ich, schon gesagt. Von daher brauchen wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und ja, ich freue mich dann auch, wenn es da losgeht. Gut, eine Sache muss ich auch noch erwähnen, wo wir gerade bei zweiten Mannschaften waren, muss ich mich auch noch mal wieder aufregen. Das habe ich ja auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram glaube ich nicht, aber überall eigentlich so kundgetan. Wir hatten ja letzte Saison vier zweite Mannschaften in der zweiten Liga. Ein Novum, würde ich mal sagen, dass zweite Mannschaften so hoch steigen können. Bei den Männern ist ja bei der dritten Liga Schluss, auch schon eine Liga zu hoch meiner Meinung nach. Aber bei den Frauen dürfen sie bis in die zweite Liga aufsteigen und da sind jetzt drei zweite Mannschaften aufgestiegen. Das heißt, wir haben 7 von 14 Teams in der zweiten Liga, die ja nicht aufsteigen dürfen und den Wettbewerb verzehren, muss man einfach so sagen. Also die ja dafür da sind, dass ausgebildet wird. Das hat man auch gesehen, dass da auch keine Mittel und Wege gescheut werden, dass diese Mannschaften definitiv nicht absteigen. Da fällt mir der VfL Wolfsburg ein. VfL Wolfsburg hat nämlich in den letzten drei Spielen oder letzten vier Spielen, fünf Spielen, also auf jeden Fall zum Saison, also dazu sei gesagt, Wolfsburg 2 hat relativ lange gegen den, also um den Klassenerhalt gespielt und war auch auf dem Abstiegsplatz eine Zeit lang und hat es dann, ja, ich sag mal, mit Erfahrung aus der ersten Elf geschafft, diesen Abstieg zu verhindern. Also die haben die letzten fünf Spiele nicht verloren, haben dreimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und haben da unter anderem eine Champions League-Siegerin eingesetzt. Chandine van der Schade, irgendwie so ähnlich wird sie ausgesprochen, oder wird sie nicht ausgesprochen, aber so ähnlich heißt sie. Und die hat dann halt dazu beigetragen, dass ja dieser Abstieg halt verhindert wurde, dass dann halt die genötigen Punkte gesammelt wurden, damit halt die zweite Mannschaft ja in der zweiten Liga bleibt. Und deswegen muss man wirklich sagen, ist das einfach lächerlich, wenn man sich das mal anguckt. Bayern wurde ja Gott sei Dank bestraft. Die haben ja gegen uns auch eine Spielerin eingesetzt, die nicht spielberechtigt war. Sie war spielberechtigt, hat man das etwas geschickter gemacht bei Wolfsburg. Wird man wahrscheinlich auch mehr Erfahrung gesammelt haben aus den letzten Jahren. Und ja, das zeigt dann halt auch wieder, dass diese Mannschaft, diese Teams, Mannschaft soll man ja auch nicht sagen, Teams nicht aufsteigen dürfen, was Gott sei Dank ja so ist, aber
wofür wir auch schon mal profitiert haben.
Wofür, da muss man natürlich auch sagen, wir haben davon profitiert. Als wir aufgestiegen sind, waren zwei zweite Mannschaften vor uns. Trotzdem, dann sage ich auch einfach, dann bleiben wir halt in der zweiten Liga, wenn wir davon nochmal, also wenn man das Argument bringt, wir haben davon profitiert, dann ist es okay. Hast du jetzt nicht gesagt, aber will ich gleich dazu sagen. Dann
das war eigentlich eher gegenteilig gemeint.
Ach so,
okay. Dass die zweiten Mannschaften so stark sind, dass sie Aufstiegs... Ja. Ich meine, gut, das war in der dritten Liga auch schon einmal so, als Bayern richtig, Meister geworden ist. Aber dass zweite Mannschaften so stark sind, dass sie zwei... Also, dass man als Vierter aufsteigt.
Ja, statt ja. Es hat ja auch einfach keinen Wettbewerb mehr. Ja, das ist halt einfach Bullshit. Und das ist einfach ein Zeichen dafür. Und das heißt ja dann immer so, die Leute, die dagegen sprechen, die dann sagen, ja, aber die müssen doch auch, wenn Jugendspieler nur gegen Jugendspieler spielen, dann lernen die ja nichts. Das hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Dortmund oder der Bayern-Trainer gesagt hat. Deswegen finde ich es gut, dass sie in der dritten Liga sind. Und das ist logisch, dass die das sagen. Die müssen das ja sagen, dass die wirklich so sehen, das sei ja dann hingestellt. Aber die müssen das ja sagen, weil wäre irgendwie Quatsch. Aber ehrlich gesagt, kann ich das nicht nachvollziehen, weil gut, das sind U20, aber das ist ja trotzdem, ist ja nicht so, dass die dann nicht mehr das Fußballspielen lernen. Das ist ja doch, ist doch einfach Bullshit. Die kriegen doch Erfahrung dazu und dann sollen zweite Mannschaften da von mir aus doch auch bis 25 Jahre oder was auch immer gehen. Oder dann sollen die halt auch spielen, weiß ich nicht, bis sie 30 sind, was von mir aus, dann ist das ja auch egal. Aber Hauptsache, zweite, also U20-Teams gehören einfach in eine eigene Liga. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder der Frauenfußball oder der Männerfußball von mir aus auch. Nun gut, da ist es halt nicht ganz so extrem schlimm gerade wie jetzt in der zweiten Liga oder im Frauenfußball. Die müssen einfach in eine eigene Liga. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn man halt diesen Sport weiterentwickeln will. Und wir sind wahrscheinlich die einzige Liga weltweit, die halt so handhabt. Ich schätze mal, in England ist das ja im Männerfußball so, da wird es im Frauenfußball auch so sein, dass halt U20-Teams ihre eigene Liga haben und da müssen wir einfach hin. Und da ist dann auch nicht dafür getan, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt 14 Teams in der zweiten Liga, dann stocken wir das auf 18 auf und können dann dort mehr zweite Mannschaften reinballern. Völliger Bullshit. Da muss man einfach sagen, die müssen in der eigenen Liga und zweite Liga, alle in der zweiten Liga müssen aufsteigen können. Dann ist es halt auch ein ernstzunehmender, ja, ernstzunehmender Wettkampf. Wenn man jetzt das nochmal weiterspinnt, wir haben jetzt 7 Teams, sollen jetzt nochmal 3 zweite Teams aufsteigen in die zweite Liga, dann haben wir von den 14 halt 10. Das heißt, wenn man das mal jetzt ganz in das Extreme dreht, das heißt, der erste Absteiger könnte theoretisch aufsteigen. Und lieber DFB, ich hätte gerne mal ein Schreiben, wie ihr das dann bitte regelt. Also ein Team, was sich sportlich disqualifiziert hat für die zweite Liga, steigt in die nächsthöhere Liga auf. Also es ist natürlich sehr, sehr viel Konjunktiv und so, aber es ist halt möglich, wenn dem so ist. Und dann möchte ich gerne mal sehen, wie ihr das regelt. Und eigentlich will ich es nicht sehen. Ich will einfach sehen, dass ihr die zweiten Mannschaften in eine eigene Liga packt und halt die zweite Liga weiterentwickelt.
Das ist ja schon stimmt. Reicht doch einfach, wenn du sagst, diese Saison könnte es sein, dass der 8. in die erste Liga aufsteigt.
Genau so ist es ja auch. Ja, das ist halt totaler Bullshit einfach. Und ja, so ist halt der Frauenfußball gerade, manövriert sich gerade aktiv in eine Sackgasse.
Ja.
Und das ist halt scheiße.
Der 9. übrigens, nur nochmal.
Der 9. auch, ja, aber der 8. auch.
Der 8. auch, ja. Es könnte sein, dass der 8. und 9. die beiden Aufsteiger sind, ja.
Richtig. Ja, und dann braucht man ja auch nicht darüber reden. Dann haben wir auch gar keinen Abstiegskampf mehr sozusagen in der zweiten Liga. Dann geht es nur um einen Platz, weil wenn du 8. und 9. in der zweiten Liga wirst, wirst du in der ersten Liga wahrscheinlich nicht unbedingt besser performen. Also, ja, deswegen, das ist halt ein krasses, schlimmes, ein schlimmer Weg, den der Frauenfußball gerade eingeschlagen hat oder schon seit Jahren einschlägt und der Weg jetzt halt immer schlimmer. Und deswegen muss man dafür sorgen, an DFB-Stelle, dass man sagt, zweite Mannschaften raus, also zweite Liga, ganz einfach.
Gut, das war jetzt, glaube ich, ein sehr weiter Einschub nochmal in Richtung Frauenfußball.
Ja.
Kommen wir doch nochmal ein bisschen zurück zu unserer Herrenmannschaft, was uns da noch so bewegt hat in den letzten Tagen, ein, zwei Wochen. Mhm. Unter anderem müssen wir wahrscheinlich auch noch über die ungewollten Abgänge sprechen, also beziehungsweise um die Verträge, die man... Zum Teil vielleicht zum Glück, zum anderen Teil
mit
großem traurigen Auge nicht verlängert hat. Die Rede ist von Beere und von Jupp.
Genau.
Janik Gieskaczewski, der halt leider als der letzte Aufstiegsheld, der noch beim Club war, jetzt halt auch die Segel streichen wird.
Der Fußballromantiker in mir weint. Und es ist halt so. Auch in etwas eine komische.
Nicht nur der Trend. Romantiker, würde ich sagen, sondern auch der, ich sag mal, der die ganze Mannschaft im Blick hat, weil er war, er war vielleicht leider nicht ganz der gut genug für die erste Elf, aber er war sowohl von seinen Fähigkeiten her ein perfekter Ersatzmann.
Ja.
Nicht nur, weil er quasi überall hinten spielen konnte, sei es außen, innen oder defensiv,
links, im Mittelfeld. Rechts oder, genau,
Ja, auch deswegen ist es sehr, sehr
wichtiger,
schade.
Wichtiger Punkt sagen, im Team, du hast vollkommen recht. Ein wichtiger Punkt im Team, der jetzt fehlt. Und diese Lücke muss natürlich auch geschlossen werden, weil...
Eigentlich immer ein stechender Joker gewesen.
So kann richtig, richtig, genau. Richtig. Du konntest also, ihn überall bringen. Du konntest ihn bringen, ob Balle jetzt
ja.
verletzt war oder ja, wenn Bäre mal wieder... Ich sage jetzt einfach mal als relativ verletzungsanfälliger Spieler, wenn im defensiven Mittelfeld mal einer gefehlt hat, hat man überhaupt keine Bauchschmerzen gehabt, wenn er spielen musste.
Genau.
Er hat sich quasi nicht immer empfohlen für die erste Elf, aber wenn er dann auf dem Platz stand, dann
man musste nie Bauchschmerzen
Gegner, haben. Genau, selbst der Gegner immer überrascht, was da dann doch für ein Feuerwerk genau. noch
immer sehr konstant. Ging. Ja, genau, immer sehr konstant in seinen Leistungen. Immer einer, wie gesagt, man musste halt keine Sorgen haben, wenn er mal gebracht wurde, eingewechselt wurde oder halt, wenn er von Anfang an spielen musste, da hat man immer gedacht, ja, klar, Jaskaczewski.
Er wird seine Leistung bringen.
Das klappt wohl, genau. Genau, ist auch selten durch Fehler aufgefallen, in dieser Saison gab es natürlich auch, wie bei allen auch, öfter mal dann Leistungseinbrüche. Aber das ist ja natürlich nicht normal, dass du das dann auch mal als Spieler hast. Und deswegen schade, dass er gegangen ist. Ich bin mal gespannt, wo er hingeht. Ich hoffe, dass er einen Stammplatz ergattern kann bei seinem neuen Club. Er ist ja 28, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und deswegen ein paar gute Jahre liegen noch vor ihm. Was ich sagen wollte, ein bisschen, was mir noch ein bisschen sauer aufgestoßen hat, war so diese Berichterstattung. Heiner Beckmann hatte ein Interview in der Stadion, für die Stadionzeitschrift gegeben, 1912, und hat da gesagt, ja, hier Yannick liegt der Vertrag vor, er muss halt wissen, ob er mit dieser Rolle weiter zurechtkommen kann und will, und dann würden wir uns sehr freuen, wenn er hier verlängern würde und so. Und es klang ja dann halt so ein bisschen doch so, auch was Krämer so gesagt hat, dass man gesagt hat, ja, die Position, die ist voll, da brauchen wir jetzt keinen neuen mehr. Auch so ein bisschen komisch, der eine sagt so, der andere sagt so. Yannick sagt dann nochmal ganz anders quasi. Also ist jetzt die Frage, wie nimmt man das auf? Kann es nicht sein, dass alles irgendwie richtig ist und die eigene Wahrnehmung dann immer so ein bisschen unterschiedlich war? Oder halt auch, dass dann das mündlich sozusagen war, was Heiner gesagt hatte ihm oder was in der Stadionzeitschrift war. Aber es ist halt wieder so ein bisschen komisch, dass du dann drei Meinungen von drei Spielern oder drei Personen hast. Und dann weiß man jetzt gar nicht genau, wie war es jetzt so richtig. Und da muss man sich dann immer seine eigene Meinung dazu bilden.
Ist jetzt ja nicht schlimm. Ja, am Ende wissen es wahrscheinlich genau die drei Leute.
Ja, kann gut sein.
Also,
das reicht dann am meisten auch, das stimmt schon.
Man kann ihm eben auf jeden Fall nur alles Gute wünschen, dass er einen guten Verein findet, wo er...
Ja. Ja,
ich hätte ein paar Vorschläge, welche Vereine es nicht werden dürfen.
Ja, aber auch da, ehrlich gesagt, wenn er zu Oldenburg gehen sollte, was ja so ein bisschen in der Gerüchteküche brodelt, sei ihm auch alles Gute gegönnt. Wie gesagt, auch in zwei Spielen dann nicht natürlich. Aber ja, Hauptsache
er. Also ein bisschen wie Düker halt.
Ja,
so, dem hat man auch eigentlich alles gut, also ich zumindest alles Gute gewünscht. Ja. Er hat mit Havels den perfekten Verein für ihn wahrscheinlich gefunden.
Ja, stimmt.
So, dass er nochmal dritte Liga spielen konnte, genau, heimatnah, genau.
Ja, auf Braunschweig, glaube ich.
Und deswegen. Das kann man, ja.
Jupp, genauso wünschen.
Genauso wünschen.
Richtig. Ja, zweiter Abgang ist Herr Bäre gewesen.
Mike Steven Bäre.
Ja, ich glaube, das
war abzusehen.
Ja, war abzusehen. Ich meine, er war jetzt halt nicht der Erlöser, den man sich vielleicht irgendwie erhofft hat. Und so endet auch sein zweiter Halbjahresvertrag halt in einer Nichtverlängerung.
Genau.
Ich glaube, da brauchen wir über ihn fast gar nicht mehr viel verlieren, weil da haben wir halt eigentlich während der Saison immer wieder sind wir darauf eingegangen, wie seine Leistung
ja,
ist. Halt ich am Ende des Tages nicht so ganz gepasst hat, wie man sich das vielleicht auch selbst als Team ausgemalt hat. Ne?
Ja, also ich habe ja gedacht, so letzte Saison habe ich ihn noch ein bisschen in Schutz genommen, weil er halt viele Verletzungen hatte, mit denen er rumkämpfen musste. Oder vorletzte Saison, besser gesagt. Letzte Saison war er dann meist fit, aber hat auch nie so die Leistung gebracht, die man auch so dann doch von ihm erwartet hat, von einem fitten Bäre. Auch fehlte es so an den Grundtugenden, zumindest von außen. Das ist natürlich immer von außen anders zu bewerten, als wie der Spieler das selber empfindet. Natürlich, deswegen sei das immer dazu gesagt, will niemanden angreifen. Aber ich habe halt immer nur gesehen, dass am Ball zwar wirklich stark ist, aber was so Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten angeht, passt es halt nicht in die dritte Liga und auch nicht zum SV Meppen, gerade nicht zum SV Meppen. Und deswegen war ich auch... Und
auch nicht zu Krämer, glaube ich. Was man
und so jetzt auch nicht zu Krämer wahrscheinlich, genau, das ist auch richtig. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, dass er den Vertrag nicht verlängert bekommen hat. Das war ich allerdings auch bei Mike Feigenspahn. Wäre ich auch bei Mike Feigenspahn gewesen und bin jetzt doch sehr überrascht, wie gut er doch spielt. Von daher kann das natürlich immer so sein. Er hätte jetzt noch richtig aufblühen können. Aber wenn man halt schon drei Chancen gekriegt hat, oder zwei weitere, oder nach der einen guten Saison noch zwei Chancen gekriegt hat und da hat man halt das Versprechen nicht einlösen können, muss man halt auch einfach sagen, wahrscheinlich passt es halt einfach nicht. Aber er wird auch wohl seinen Drittliga-Verein noch finden, gehe ich mal von aus. Meinst du nicht?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, ich für mich hat er so ein bisschen, macht er den Eindruck als, das klingt ein bisschen despektierlich, aber ein Schönwetterfußballer. Also ich glaube, wenn er in einer guten Mannschaft ist, deswegen vielleicht wusste man das oder dachte man das auch und dachte nach der Hinrunde, okay, wir sind vielleicht auf dem Schönwetter
Niveau.
Spiel, ja, oder Niveau, genau. Und also ich kann mir wohl vorstellen, dass da funktioniert, aber wie du schon sagst, in Meppen, wo man ja Fußball arbeiten muss,
schöner Satz.
Wo ist das Phrasenschwein?
Ja.
Da passt es halt, glaube ich, wirklich einfach nicht. Und das hat man auch, ja, ich meine, in der Rückrunde halt gesehen, dass wir zu viel, glaube ich, aber gut, das Thema hatten wir, oder das Thema gab es ja schon. Es hat einfach nicht gepasst in der Rückrunde. Ich traue ihm immer zu, dass er eine Bomben-Serie spielt. Mhm. Aber ich glaube, dass die Vereine dafür fehlen, es bei ihm zu probieren, jetzt, wo er zweimal es in Meppen halt nicht geschafft hat. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es irgendwie einen ambitionierten Viertliga.
Ich frage mich mal, wo sieht er sich dann so? Aber ja, ich meine, im Endeffekt muss er halt dahin gehen, wo die Angebote herkommen. Ja.
Aber auch ganz ehrlich, wenn er die Anfragen gehabt hätte, glaube ich nicht, dass er zum dritten Mal nach Meppen gekommen wäre. Nee,
das stimmt auch wieder. Ja. Er hat ja nur Havelse abgesagt, um zu uns zu kommen. Der ist ja auch da, glaube ich, groß geworden, sage ich mal, als Fußballer. Und da hat er sich fit gehalten, ist dann zu uns gekommen. Zeigt natürlich auch, der nimmt natürlich das beste Angebot an. Und da ist das logisch, dass man dann nicht nach Havelse geht. Und wir hauen häufig auf diesen Verein heute rum. Aber nee, es ist ja so, wenn du... wahrscheinlich wird er da unter Profitum arbeiten, aber wird bei uns dann doch ein bisschen mehr verdienen. Da waren wir auch noch, standen wir auch noch sehr gut in der Hinrunde oder zur Winterpause, besser gesagt. Ja, und dann wird das halt einfach.
Ja, nicht. Ich sehe ihn irgendwo in der West, wo halt noch kräftig bezahlt wird und wo man dann sagt, ja komm, das ist ein gestandener Drittligaspieler oder ein.
Ja, stimmt, wir können nach Wuppertal gehen, so gefühlt. So wie Jibi auch nach Wuppertal gegangen ist und war der Drama. Das sind so vielleicht auch. Das
wäre der perfekte Essen-Transfer, wenn Essen nicht aufgestiegen wäre.
Stimmt, vielleicht geht er nach Münster.
Ich weiß nicht, ob die ja auch einen Investor im Hintergrund haben, keine Ahnung.
Wer?
Essen.
Essen hat einen, ja.
Ich meine der Münster.
Ach so.
Ja, Essen ist klar, aber Münster jetzt als...
Der Münster weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, sie sind groß genug, um da gut bezahlen zu können.
Ja. Egal.
Keine Ahnung. Gut, dann haken wir das auch ab. Eine sehr wichtige Sache, fast schon die wichtigste Sache, die fast unterschlagen. Markus Ballmatt. Den wir ja schon.
Den behalten wir noch ein bisschen.
Den behalten wir noch ein bisschen, 2 Jahre mindestens. Vielleicht auch bis zu Karriereende, könnte ich mir vorstellen. Der ist jetzt ja 30, glaube ich, und wird dann logischerweise dann 32 sein.
SVM bis DZE.
Genau. Deswegen, da haben wir ja schon, da gab es ja die Gerüchte, dass er schon mehrmals weg ist. Er hat in Wien Wiesbaden schon unterschrieben, dann als Christian Neidhardt, hat ihn dann nach Waldhof Mannheim geholt. Also, das gab es alles, die Gerüchte und Meldungen. Aber er hat sich dann doch für das entschieden, wo er weiß, was er hat. Und hier kann er jetzt zum Führungsspieler weiter ranreifen, wo er sich in anderen Vereinen das Standing noch erarbeiten muss. Und ich bin sehr, sehr froh, einer der besten Spieler, die wir im Kader haben, seit Jahren immer noch so derjenige, über den ich, wo ich immer glaube, dass der sich für den Verein komplett den Arsch aufreißt und da alles gibt. Und deswegen bin ich froh, dass er bleibt und könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Anwärter auf den Co-Kapitän ist nächste Saison. Aber gut, das sind andere
Anzeichen
Themen.
Anzeichen gab es da ja schon.
Ja, genau.
Ja, also dann lass uns doch gleich mal eben, wo wir noch da sind, bei der Gerüchteküche bleiben. Denn ich bin gerade ganz froh, dass die Gerüchteküche sich im Augenblick nicht bewahrheitet die ganze Zeit. Das eine betrifft jetzt halt tatsächlich Balle, der ja nicht den Verein wechselt, sondern brav bei uns bleibt. Das andere betrifft jemanden, der zum Glück nicht zum Verein zurückkommt, der ja, also...
Stand jetzt dieser Podcast.
Stand jetzt
weiß dieser es Podcast, natürlich nicht,
offiziell limitiert ist das auch schon alles, das macht mir eher mehr Sorgen.
Ich wollte gerade sagen, das war bei Blacher auch so gewesen.
Ja,
wir führen keine Gespräche. Ja,
ja,
war schon alles gespürt worden, deswegen.
Vor allem, das Schlimmste, was daran ist, es ist quasi innerhalb von 2 Monaten das zweite Mal, dass diese Gerüchte aufkommen.
Ja.
Als Braunschweig hier gespielt hat, ging es schon um Herrn Giert, dass er in Gesprächen stünde, hierhin zurückzukommen. Und jetzt sind diese ja just vor 14 Tagen wieder aufgetaucht, diese Gerüchte. Dementiert von allen Seiten. Sogar MSTV wurde genötigt, das zu dementieren und beziehungsweise zu sagen, das war ein Hinkefuß, was auch immer. Das stimmt mich alles nicht ganz glücklich. Ich fände es irgendwie fatal fahrlässig vom Verein. Ich meine, das würde zur Führung passen. Muss man ja manchmal schon so sagen. Also wie das da manchmal gemanagt wird, da fragt man sich wirklich, was. Aber alleine, wenn du das Betreten des Platzes beim Braunschweig-Spiel von Benjamin Giert dir in Erinnerung rufst und wie das Stadion dann reagiert hat, und damit meine ich tatsächlich jetzt nicht die Gästefans, dann weißt du halt auch, dass dieser Mann grundsätzlich in Meppen wohl nichts mehr verloren hat. Also ich glaube, 90% der Meppen-Fans würden sich fragen, was macht er hier?
Hm. Ja, ich sage auch mal, 90% der supportenden Meppen-Fans würden das dann auch einstellen in der nächsten Saison.
Ja,
vermute ich jetzt, ohne halt Gespräche geführt zu haben, ich meine, das könnte ich mir halt vorstellen.
Da gibt es ja diametrale Diskussionen im Internet hin und her. Jeder hat eine zweite Chance verdient, da sowas muss man auch vergessen. Wenn er seine Tore macht, dann ist er gut für uns. Wenn er als Stürmer passt, dann soll er herkommen, keine Ahnung. Ist alles richtig. Wenn du damit aber das Teamgefüge irgendwie wieder schädigst, und ich glaube, dass du das tust, und vor allen Dingen auch das Teamgefüge nach außen, und da sehe ich uns als Fans auch als Teil dieses Teams.
Richtig.
Dann ist das, glaube ich, so miserabel schlecht, dass man vielleicht doch besser nochmal guckt, ob man nicht auch noch einen anderen Stürmer kriegen kann.
Ja, ich meine, man muss auch fairerweise sagen, der Stürmermarkt ist wahrscheinlich auch gerade nicht so überfüllt, dass du da an jeder Ecke dir Stürmer angeboten werden. Allerdings muss man ja auch, jetzt die emotionale Schiene, die ich ja immer sehr gerne fahre, lasse ich jetzt aber mal außen vor. Jemand, der, wo habe ich das gelesen? Im Fanforum wahrscheinlich, der seit März 2020 keinen Startelf-Einsatz mehr hatte.
Ich glaube, es stand kein Spieler 90 Minuten gemacht.
Oder so, genau, kann von mir aus auch sein, genau, aber gut, ist ja dann auch so. Achso, ja gut, oder er wurde dann in der Halbzeit ausgewechselt, ja, stimmt schon. Jedenfalls, genau, und dann auch letzte Saison irgendwie 3 Tore gemacht, von denen 2 waren das 5 und 6-0 gegen Viktoria Berlin. Da fragt man sich auch, selbst wenn dieser Kollege nicht, also unbeleckt hier ankommen würde, würde man sich auch fragen, boah, ist jetzt aber auch irgendwie ein komischer Transfer, dass du so einen alten, alternden, der mal gut war, ist ja so ein bisschen wie Bäre auch wieder, ne? Den hast du oder jetzt wie auch.
Wie Ritchie,
ja, aber Bäre war halt schon bei Meppen wenigstens schon mal gut gespielt und ist dann halt also, immer wieder zurückgeholt worden und das wäre halt bei Giert dann genauso. Und der garantiert dir, du kannst keinen Stürmer holen, der die Tore garantiert, das geht halt einfach nicht. Und ich glaube auch einfach nicht, dass der in dieses sehr sprintintensive, umschaltspielintensive Spiel von Krämer überhaupt reinpasst. Ist halt eher so ein Typ wie Ritchie wahrscheinlich, der dann eher wenige Meters macht, genau, der eher so in der Box lauert und da dann halt auf Bälle wartet und nicht irgendwie auch mit oder viel mit zurückarbeitet, sondern halt eher versucht vorne zu knipsen. Und da hast du mit Ritchie einen losgeeilt oder ist dann gegangen. Gut, er wollte auch weg, das ist halt immer so eine Sache, die muss man immer mitbedenken. Aber dann quasi den kleinen Stürmertyp zu holen, den du abgegeben hast, das macht halt auch nach außen irgendwie eine komische Wirkung, hat auch eine komische Wirkung.
Ja, aber sind wir froh an der Stelle von Gierd auf jeden Fall, dass sich das erstmal nicht bewahrheitet hat. Ich hoffe, das bleibt auch über die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre noch so. Nichtsdestotrotz müssen wir in der Position bestimmt was machen, weil genau wie du gesagt hast, Ritchie wird uns verlassen, der geht Richtung Dänemark.
Ja, der 13. Verein in 11 Jahren oder so. Ja. Also, das ist schon überragend. Ja, offiziell gefehlt zum Trainingsauftakt wegen Magen-Darm-Beschwerden.
Oh. Gibt es Spezialärzte in Dänemark wahrscheinlich?
Wahrscheinlich, genau. Das
ist, ja, die Luft da, diese skandinavische Luft, nicht richtig, besonders richtig, gut bei solchen
Beschwerden. Ja, richtig, ganz tolle Medikamente, genau. Deswegen ist er da eben hingeflogen, hat gesagt, ach ja, ich schreibe ihm 2-Jahres-Vertrag.
9-Euro-Ticket.
9-Euro-Ticket, siehst du, genau, so schließt sich der Kreis. Auch sehr,
ist Sylt wahr gekommen.
Sylt wahr gekommen, ist an ihm rübergeschwommen. und ja, das war dann ja, kam auch so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie. Ja. Man hat sich schon irgendwie gewundert, beim Laktattest war er dabei. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, stand zum Beispiel in der NOZ so.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen, da war ich auch erstmal beruhigt.
Ja, gut, der hat mich auch noch vertagt. Eben.
Wo will er auch hin?
Wann verlässt uns schon ein Stürmer?
Das kommt auch noch dazu, ehrlich gesagt, dass er jetzt
der so will diesen einen Mann.
Er hat sich jetzt nicht hervorgetan als...
Er ist nicht der Budenkönig, nee.
Ja, als einer, der jetzt sich vor Angeboten nicht retten kann. Aber gut, eins reicht ja.
Eins reicht.
Muss nur das Richtige sein.
Er sammelt wahrscheinlich so Länderpunkte, wie beim Groundhopping ist das ja auch so. Und wahrscheinlich fehlt ihm Dänemark. Und ich dachte, ja, komm, 2-Jahres-Vertrag. In einem Jahr gehe ich dann wieder, das ist schon wieder kein Problem.
Genau, nach Schweden
dann. Nach Schweden, genau, ist ja nicht weit weg. Finnland, dann hat er Skandinavien abgehakt. Norwegen fehlt natürlich noch, aber ja, dann passt das. Nee, das war schon sehr, sehr irritierend. Aber ja, worauf ich anspiele, ein Stürmer, der uns ein Jahr vorher verlässt, das kennen wir von Nick Proschwitz. Der hat uns ja wenigstens noch Ablösesumme eingehandelt, die hat uns jetzt Ritchie nicht gebracht, wie man so hört.
Wie die Dänen zumindest geschrieben haben.
Der ist von Meppen hat geschrieben, man hat sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, was auch immer das heißt.
Eigentlich auch danach.
Aber gut, vielleicht ist man... Vermutlich ist es eine
Summe in einer Höhe, die man halt nicht als Ablöse durchgehen lassen wollen würde, deswegen erwähnt man sie jetzt gar nicht. Kannst du besser sagen, keiner als...
Hätte mich fast schon,
oder was auch
ja,
immer.
Ja, hätte mich ja fast schon irgendwie beruhigt, weil dann hätte man wenigstens gesagt, ja, hat wenigstens ein bisschen Geld daraus genommen. Aber man ist, man soll wohl schon froh sein, wenn man die von der Paywall gekriegt hat. Wo ich mich auch frage, wie kriegst du denn oder wie teuer kann denn ein Vereinsloser sein, der seit einem halben Jahr nicht trainiert und gespielt hat? Und dann gibst du dem halt ein fürstliches Gehalt aus Thailand, Südkorea war es auch, oder?
War es nicht Thailand?
Thailändische Liga? Kann auch so sein, aber ich, ja, irgendwie sowas.
Ich glaube, da hilft ihm halt seine Vergangenheit ganz gut. Ich glaube ja, schon,
so
dass der schon mit am besten bei uns verdient hat.
Kann ich mir, ja, wie gesagt, also...
Es klingt hart, aber ich glaube, es ist so.
Ja, ist echt.
Es klingt hart, ich glaube,
da muss man fast schon froh sein, dass er dann weg ist, weil das dann auch fürs Gehaltsgefüge in der Mannschaft vielleicht auch ganz gut, wenn du dann... Ja, ich meine, er war ja ganz gut, hat ein gutes Standing in der Mannschaft, wie man so hört. Und er ist ja auch eigentlich ein grundsympathischer Typ, ja. Zumindest kam er so rüber.
Ja, danke übrigens, dass ich das mit dem Selfie nicht mehr schaffen kann.
Ja, ey, als du das angekündigt hast, seitdem ist, dann hat er alle Wege und Mittel im Weg,
also damit er abhauen
muss. Los hier weg, ja. Ey.
Er hat mich an der Kasse stehen und gesagt, boah, ey.
Den Vollidiot hat gar keinen Bock. Ja, danke. Ja, ärgerlich. Nee, aber... trotzdem muss man auch dazu sagen, er hat in... Also deswegen hatte ich eigentlich, finde ich es auch schade, dass er geht, weil letzte Saison ja 5 Tore gemacht hat, unser zweitbester Torschütze. Und das halt in einer ja, sehr geringen Zeit, sag ich jetzt mal. Also ich weiß jetzt nicht, also wenn man mal guckt, die Minuten pro Tor, das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr gut. Und dann gehofft, wenn er jetzt 100%ig fit ist, in die Saison geht, dass er uns natürlich noch helfen kann. Hätte es auch gern gesehen, jetzt noch eine weitere Saison. Aber vielleicht passt er auch einfach nicht ins Krämer-System und hat man das vielleicht auch so argumentiert, dass man dann sagt, ja, dann wollen wir ihn auch nicht unbedingt halten, obwohl das halt auch in der Pressemeldung auch so ein bisschen anders stand. Ronny Mauer sagt ja, sympathischer Typ, auch bei Fans und Spielern überall sehr beliebt und hätten wir gern gehalten. Aber gut, musst du wahrscheinlich auch sagen, wenn es nicht sehr Kuruk ist. Und deswegen bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, wer da jetzt kommt als Ersatzmann.
Und da allerdings,
Da glaube ich, dass wir in der nächsten Woche mit Sicherheit irgendwas hören werden.
Glaube ich, ehrlich gesagt auch. Ich bin mal gespannt, was für ein Typ kommt. Ob er noch, ich sag mal, so eine Art Morgan Fassbender kommt, der kein gelernter Stürmer ist, oder ob wirklich einer kommt, der Zielspieler vorne wird, oder ob man so
ganz flexibel ist. Und ob das ein Boxspieler wird, oder ob der halt ein bisschen Action mit aufs Feld bringt.
Genau. Wir haben ja, wenn wir jetzt direkt weitergehen wollen, so ein bisschen im Testspiel, haben wir ja schon beide Varianten so ein bisschen mal gesehen.
Genau, ja, richtig. Wollte ich auch gerade sagen, dass du beim Spiel gegen Schalke 2 in der ersten Halbzeit gesehen hast, dass es auch ohne Stürmer ganz gut geht, da war Morgan Fassbender, glaube ich, immer so der am ehesten Zielspieler, wie man so sagt, der dann eher mehr in der Box war als die anderen beiden, aber auch ein Mike Feigenspan und dann Samuel Abifade sind halt öfter mal, ja, je nach Spielsituation dann auch mal in die Box gewechselt, dass dann halt jeder nach außen, das hat sich so wie gedreht, das kennen wir ja so ein bisschen auch aus von Kleinsorge und Granatowski, dass die dann mal links, mal rechts spielen, im Spiel wild hin und her wechseln. Und so ein bisschen hatte ich das auch so das Gefühl in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann das System gesehen mit Stürmer. Also wieder unser 4-2-3-1, wie wir es immer spielen. 4-1-4-1 vielleicht so ein bisschen eher. Wo wir dann mit Johannes Manske, unser neuer Stürmer, vorne gespielt haben. Von dem ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe, dass ich ihn viel sehe im Spiel, sondern eher halt, ne, dass Richie die klare Nummer 1 war zu dem Zeitpunkt und er dann halt so derjenige ist, der nochmal eingewechselt wird. Aber das, was ich gesehen habe, die zweite Halbzeit war nicht so gut, muss dazu gesagt werden, die war zum Teil wirklich nicht drittligatauglich.
Wobei man aber auch sagen muss, dass in der zweiten Halbzeit die restliche Offensive so ein bisschen gefehlt hat auf dem Platz.
Ja, ja, klar. Also alle waren ja raus. Ich kann mir
vorstellen, dass, wenn man sagt, wenn Tanku dahinter und Abifade und Feige oder Mo auf den Außen, dass dann vielleicht ein Manske auch mehr Chancen kriegt. Ja.
Will ich auch nicht schlecht reden, aber was da in der zweiten Halbzeit war.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das...
Ja, definitiv. Also deswegen bin ich jetzt durch das Testspiel deutlich weniger besorgt als vorher.
Und ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, hätte man noch eine dritte Halbzeit gegen Schalke gespielt, hätte man vielleicht auch mal die Kombination daraus probiert. Also das wird im nächsten Testspiel bestimmt auch mal getestet werden.
Weil ich jetzt gesagt habe, die zweite Halbzeit war definitiv drittligatauglich, will ich nicht damit sagen, dass wir definitiv absteigen und noch 200 Mann noch holen müssen. Dann wollte ich halt nur sagen, dass die 11, die da auf dem Platz war, so noch nicht harmoniert und auch es gab einzelne Lichtblicke. Mir hat auch neben Johannes Manske auch noch Chris Hämlein gut gefallen auf Außen, weil ich ja eigentlich gedacht habe, der wird da wahrscheinlich eher nicht spielen, weil wir ja sehr, sehr viel Spielermaterial auf den Außen haben. Ein Lukas Eixler hat mir hinter den Spitzen ganz gut gefallen. Dann Leon Kugland hat sehr unaufgeregt wieder gespielt, das gefiel mir alles gut. So ein bisschen, aber das ist erste und zweite Halbzeit, gefällt mir noch nicht, was in der Innenverteidigung so abläuft. Also wir haben ja alle spielen lassen, Putti hat gespielt mit Lukas Mazak in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben Ose und Fedel gespielt. Alles noch nicht so, wo ich sage, da kann ich beruhigt in mir ein Spiel angucken, wenn der Ball mal hinten geht. Also da gab es immer so die ein oder anderen Böcke noch drin. Auch alles noch nicht, muss man alles noch nicht überdramatisieren. Das war das erste richtige Testspiel, in Anführungsstrichen, wo unter Wettkampfbedingungen auch mal gespielt wurde. So ein Spiel gegen den Kreisligisten natürlich auch immer schön, wenn du da 15-0 gewinnst. Das ist ja halt aber nichts, wo du dann sagst, ich probiere hier mal was aus, Spiel, systemtechnisch, da schießen halt alle mal ihre Tore und freuen sich, können halt so ein bisschen reinkommen in diese Vorbereitung. Schalke 2 ist ja noch eine andere Sache. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Ajax auftreten wird, ob die jetzt auch mit einer C11 spielen, ob da auch der ein oder andere für die Startelf auch dabei ist, ob der spielen wird, länger als ein paar Minuten oder eine Halbzeit. Deswegen da kann man da vielleicht mehr erahnen. Und auch, ne, je länger die Vorbereitung geht, desto mehr spielt sie das Team ein, desto mehr, es kommen ja wahrscheinlich noch der ein oder andere Neuzugang. Und Krämer hat ja gesagt, ein Stürmer wäre noch schön, ein Linksfuß in der Innenverteidigung wäre noch schön und ein Sechser. Ich gehe mal davon aus, ein Stürmer wird er definitiv bekommen. Bei den Innenverteidiger bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber da haben wir eigentlich relativ viel, wenn du es quasi in zwei Halbzeiten mit genau diametral anderen Spielern spielen kannst. Weiß ich nicht, ob da noch nachgebessert werden muss. Zur Not, glaube ich, kannst du halt immer noch auf einen Moritz Hinkamp zur Not bauen. Weiß man natürlich immer nicht, ob das für die dritte Liga so richtig reicht. Ich bin immer so der Meinung, also gegen Magdeburg hat das ja geklappt. Ja, ist halt ein Freakspiel gewesen, Pokalspiel, wo du dann immer denkst, ja, das setzt nochmal ganz andere Kräfte frei. Für den Alltag ist es dann vielleicht schwierig, ob das reicht, aber du hast ja dann halt immer noch vier andere davor. Also
ja, wenn du vier Innenverteidiger hast, dann ist es ja nicht der Alltag. Wenn dann ja, mal genau, wirklich ja, durch genau. Pech, durch Sperren oder was,
ja, drei davon genau. ausfallen. Ja, eben, dann ist es halt so. Und dann kann man auch gucken, ob dann er jetzt auch mal immer mal so 10 Minuten, eine Viertelstunde spielt, je nachdem, wie das Spiel dann läuft. Natürlich bei einem engen Spiel ist es immer eine andere Sache, als wenn du 2-0 führst, quasi. Auch dann willst du wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ungern einen Spieler einsetzen, von dem du nicht glaubst, also ohne jetzt Hinkamp da jetzt genau mit zu meinen. Dann willst du, oder ich will ihn damit nicht meinen, ich kann das nicht beurteilen so richtig, aber dann willst du halt auch keinen Spieler einsetzen, wo du denkst, jo, den entwickle ich jetzt mal so ein bisschen. Und dann kriegst du auch noch 2 Dinger rein, hast einen sicheren Sieg verspielt, machst du ja natürlich auch nicht. Ist halt immer so schwierig, diese Abwägung. Aber ich, zumindest von der, was er in der zweiten Mannschaft gezeigt und Moritz Hinkamp, hat er eigentlich mir immer sehr, sehr gut gefallen. Genau wie Daniel Behnke, der jetzt gar nicht gespielt hat gegen Schalke, wenn ich das, außer ich habe es verpasst. Aber sonst haben ja alle, zwei U19-Spieler haben nicht gespielt. Tjaak Reinhardt und Idela, ich weiß den Vornamen gerade nicht, Gerrit, glaube ich. Die haben nicht gespielt, aber sonst, ne, Leon Kugland, Lukas Eixler, von denen habe ich mir auch, erwarte ich mir ehrlich gesagt auch, dass die einen Profivertrag kriegen und auch in der ersten Mannschaft halt, ja, eine Duftmarke setzen. Ob sie jetzt direkt Stammspieler werden, will ich natürlich nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die eine ernstzunehmende Alternative sein könnten.
Ja, ich glaube, da ist auch nicht der Anspruch, dass sie direkt im ersten Jahr schon spielen
werden. Aber nee, ich meine, es gibt natürlich immer so Senkrechtstarter, die dann auf einmal die Sterne vom Himmel spielen. Das mag es ja dann sein. Hier in der Bundesliga sieht man das ja dann auch mit bei Leverkusen hier Wirtz und Kai Havertz und so. Aber das ist natürlich nicht so der krasse Anspruch. Selbst wenn du jetzt in der Jugendarbeit sehr, sehr gut gearbeitet hast, dass die alle in die Bundesliga aufgestiegen sind oder halt ja aufgestiegen sind. Und man muss halt für die Jugendentwicklung braucht man halt dann auch immer Spielzeit, man braucht das Vertrauen vom Trainer. Das scheint Stefan Krämer ihnen zu geben. Das freut mich sehr, mega. Auch, bin ich mal gespannt, was in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten da.
Ich glaube, es wäre auch ein schönes Zeichen auch für das Jugendleistungszentrum, wenn es denn Spieler wirklich, wirklich in den Profikader schaffen und dann da auch eine tragende Rolle irgendwann mal spielen.
Könnten, ja, genau, richtig.
Oder einfach nur eine Rolle erstmal spielen.
Ja, erstmal eine Rolle, dann, genau. Das war die letzten Jahre ja auch nicht so. Da hat man, Moritz Hinkamp, Daniel Behnke und Joe Klöpper hat man ja ausgestattet mit Profiverträgen. Ja. Haben jetzt alle nicht so die Leistung zeigen können oder man hat ihnen das Vertrauen nicht gegeben oder man hat es auch eher aus Aktionismus gemacht. Das weiß man jetzt alles natürlich nicht so genau. Aber allein bei Moritz Hinkamp hat es sich ja gelohnt. Der hat ja dann auch schon öfter mal, also in der letzten Saison halt wirklich mehr gespielt als die Saison davor. Vielleicht ist das immer so ein langsamer Entwicklungsschritt, dass man sagt, okay, in diesem einen Jahr bringt es das vielleicht noch nicht hundertprozentig weiter, aber bevor die jetzt zu Verein X wechseln, binden wir sie lieber an den SV Meppen, weil bei uns helfen sie uns mehr als bei einem anderen Verein. Das ist ja auch immer was ich auch fast jeden Podcast sage.
Aber ich bin auch mal gespannt. Krämer scheint ja ein sehr sprintintensives Spiel zu haben.
Ja.
Also körperlich ansprechend, sage ich mal.
Mhm.
Wahrscheinlich hat man da als junger Spieler auch Chancen, zumindest immer mal zu kommen, wenn...
Stimmt, ja, wenn die an alten Säcke platt sind.
Ja. Oder weil sie einfach noch Power haben.
Genau. Ja, genau, ist ja auch vollkommen richtig.
Bin ich gespannt. Also da ich glaube oder ich hoffe, dass die beiden eine Rolle spielen können.
Ja, aber jetzt habt ihr so schön über das Spiel gesprochen halt, aber den eigentlichen, wirklichen Star dieses Spiels, den habt ihr noch gar nicht angesprochen, ne? Das wunderschöne neue Trikot.
Ach so, das Trikot. Ich dachte, du meinst unseren neuen Torwart, weiß, der auch noch gekommen ist. Mhm. Ich weiß den Vornamen gerade nicht. Kersken von Gladbach 2. Durfte auch eine Halbzeit spielen. Sah auch nochmal kurz erwähnen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Hat nicht den 100% sicheren Eindruck gemacht. Hasi hat in der ersten Halbzeit wirklich zwei überragende Bälle gehalten.
Einen hat er immerhin auch.
Stimmt, einer Kersken. Ja, das ist richtig. Stimmt, einen, ja. Aber ich würde sagen, im fairen Duell auf Platz 1, wobei so fair ist es nicht, wenn sie in einer Mannschaft spielen, würde ich Hasi noch auf Platz 1 sehen. Erik. Sei dazu noch gesagt, der kann noch nicht aktiv dran teilnehmen so richtig, weil er im Training nur leichte Laufeinheiten und leichtes Torwarttraining machen kann. Ist immer noch verletzt. Alles Gute an dieser Stelle und ich bin mal gespannt, wer von den dreien sich dann durchsetzt. Jo, aber das Trikot, richtig, da hast du vollkommen richtig hingeleitet.
Ja, ist ja...
Und spektakulär.
Das ist ja sehr besonders unbesonders. Das, also kann man ja einfach irgendwie mal so festhalten. Ist natürlich schick. Ich meine, alleine blau und weiß ist halt immer schick.
Ja, ne? Genau, da kannst du nichts falsch
machen. Da kannst du nichts verkehrt machen, aber es ist halt nicht so, dass man denkt, Mensch, da haben sie jetzt mal wirklich einen rausgehauen. Zumal das Auswärtstrikot ja jetzt auch einfach schlicht weiß mit blauer Schrift ist.
Ja, das Emsland-Trikot quasi, was in der Corona-Zeit hat man noch ein bisschen, hat man gegen einen anderen Sponsor ausgetauscht und die Menschen runtergenommen, hat Kixel drauf geschrieben und schon hat man das Trikot gemacht. Sehen beide, genau, wie du es schon sagtest, spektakulär und spektakulär aus und ich glaube, ich brauche diese Saison kein neues Trikot.
Dafür war ich finde, das Weiße finde ich ganz angenehm. Ich finde, das ist,
ja, gut, das habe ich ja theoretisch schon.
Ja, das ist, ja genau, das ist halt, finde ich, auch im Alltag tragbarer als das Gelbe zum Beispiel, weil es einfach schlichter ist. So ein weißes Shirt kann man halt
immer tragen,
auch so mal tragen.
Das ist richtig, ja.
In dem Sinne.
Aber nichts gegen das rot-gelbe Trikot.
Nee, ich finde das toll. Also deswegen nicht. Ich finde das rot-gelbe Trikot schön, wegen den Mappenfarben. Mhm. Aber so, ich sag mal so, es wäre jetzt keins an, was ich so anziehe, wenn ich in die Stadt gehe. Das könnte ich mir beim weißen Trikot eher vorstellen. Ja, sagen wir mal. Deswegen.
Aber schön, dass wir noch jemanden gefunden haben. Wir sind dann die drei einzigen Mappner, die das wirklich schön finden, weil der Tenor ist ja, Gott sei Dank, sind diese Trikots endlich weg. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es halt immer noch schön. Ich mag auch ehrlich gesagt bei Auswärts, ich finde ja das Heimtrikot, da kann man gerne auf Sicherheit spielen, meiner Meinung nach. Aber beim Auswärtstrikot soll man doch auch mal ein bisschen was probieren. Ich hoffe immer noch auf ein Rot-Weiß-Trikot, Auswärtstrikot, dass wir das zumindest dann nächste Saison kriegen, unwahrscheinlich, aber mal abwarten. Das Ausweichtrikot ist übrigens das Auswärtstrikot von dieser Saison. Also das schwarz-goldene ist das Ausweichtrikot.
Ich fände, das Ausweichtrikot sollte das sein, wo man Experimente machen kann, ehrlich
gesagt. Ja, weiß nicht, das ist das Problem. Da kannst du ja theoretisch keine Experimente machen, weil da muss ja halt eins sein, was dann wirklich auch anziehbar ist, was zu allen passt. Ja, okay, du kannst natürlich dann, ja gut.
Ja gut, dass du kein Regenbogenfarbentrikot machen kannst, ist wahrscheinlich richtig, aber ich meine, wenn du das eine blau und das eine weiß hast, dann hast du schon, dann hast du erstmal deine
Teamfarben da drin. Ja gut, da kannst du das rote dann machen, ja,
und theoretisch. Und du hast dann noch ein paar Optionen für andere Farben. Also theoretisch würde ich sagen,
ja gut,
finde ich so die
würde mir aber nicht helfen, weil das Ausweichtrikot ist, glaube ich, wird nicht verkauft.
Ja gut,
das ist dann wieder mein Nachteil.
Ja, zum Verkauf, das könnte man
ja auch eigentlich kriegen. Lösen.
Ja, wobei, das könntest du jetzt noch bekommen, weil das ist ja Last Season.
Ja, aber ich kann sagen, jetzt günstiger sogar. Richtig, deswegen, also da ist ja auch, da ist ja dann logischerweise auch kein Unterschied. Bei dem Mappentrikot, das Gelb-Rote, muss man dazu sagen, hast du einen klaren Downgrade, wenn du das, also ich in der vorletzten Saison muss man es ja dann sagen, da hast du das ja mit einem großen Mappen hinten drauf stehen und jetzt hast du noch ein kleines Mappen, weil unten ja der Rückensponsor drauf muss und da muss man ja das Mappen kleiner schreiben und deswegen hast du als Auswärtstrikot von der Saison 2021, so, hast du dann noch einen Vorteil gegenüber dem Ausweichtrikot 21-22. Auch mal hier ganz kleines Trivia-Wissen einzufügen.
Junge, ich bin sicher, da sind ungefähr 1,4 Fans jetzt froh drüber
gewesen. Ja, glaube ich auch. Deswegen, ich habe da nämlich letztes Mal extra drauf geachtet, wo ich gedacht habe, die haben das Gelb-Rote noch an, haben das Gelb-Rote gefunden. Ist das jetzt halt ein neues oder ist das wirklich das alte noch? Aber es ist ein neues tatsächlich und das ist halt ein Nachteil. weil ein kleines Meppen. Kleines Meppen ist immer doof. Deswegen
aber ich, die Frauen behalten ein großes
Meppen. Ja, natürlich, weil die ja keinen Rückensponsor haben. Deswegen
dürfen auch, glaube ich, ne?
Oder? Die dürfen keinen haben, nee. 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 Das gibt es nur in der dritten Liga. Das heißt, selbst wenn du DFB-Pokal spielst, musst du dann halt auch das wieder runterkratzen vom Trikot. Aber da gibt es ja noch ein Sondertrikot.
Ich wollte gerade sagen, oder du spielst ein Sondertrikot an, außer du spielst gegen Leipzig.
Jungs, ich will nicht sagen, dass ihr euch verzettelt, aber ihr tut es. Junge, Junge, Junge.
Eine Sache wollte ich auch noch sagen.
Nein.
Doch, ich plädiere dafür, dass es die Frauentrikots in Männerschnitt gibt, damit ich mir halt das große Mappen-Trikot kaufen kann. Aber wird es nicht geben, aber sei trotzdem auch nochmal eingeworfen.
Ich freue mich übrigens schon, wenn Lukas und ich irgendwann mal einen Podcast alleine aufnehmen und wir einfach bei 3 Stunden irgendwann merken, ja. Oh scheiße, Speicherplatz ist voll.
Zu viel Laberei. Ja, das stimmt.
Das stimmt tatsächlich. Du kannst höchstens 4 Stunden 4 aufzeichnen, ne?
Dann ist vorbei. Ja, okay, dann müssen wir uns dann halten. Okay. Ja, du bist ja dann immer noch jemand, der, ich sag mal, moderatorentechnisch eingerätscht, Gott sei Dank.
Ja. Oder was heißt ja, Gott genau sei Dank? Genau deswegen, wenn Tobi irgendwann einmal nicht da ist, dann merken wir am Ende irgendwann,
ich hab ein bisschen Angst, ja.
Wir haben die 4 Stunden voll gemacht ohne Verabschiedung. Schade. Das letzte Tor hat gefehlt.
Ja, so ist es. Gut, aber ich habe eigentlich auf meinem Zettel auch nichts mehr draufstehen.
Nee, doch, nee, doch, nee. 4 Stunden später, doch, nee.
Ja, meist angeklickter Podcast, geil. Ja. Nee, aber ich habe auf meinem Zettel auch ehrlich gesagt gar nichts mehr draufstehen.
Ich glaube, wir haben auch alles soweit abgearbeitet. Ich denke, also ich hätte wahrscheinlich mit dieser Version des Podcasts noch eine Woche gewartet, weil ich glaube, wir kriegen nächste Woche noch ein paar News dazu.
Du, gut, dann können wir noch einen Podcast
machen. Ja, also, richtig. Also, freut euch jetzt schon. Und dann greifen wir auch noch mal das mit den Trikots und dem Mappenschriftzug auf. Versprochen.
Das Thema ist noch nicht auserzählt.
Da gibt es noch mal eine Sonderbonusfolge. Ja. Allerdings bin ich nicht dabei. So viel soll ich schon mal verraten.
Da wird das Trikot vorgestellt. Da gehen wir auf ganz einzelne Sachen ein. Und das ist in einem Audioformat immer perfekt, wenn man da wenn man auf Mode eingeht.
Ja, genau. Und auf Frisuren.
Auf Frisuren, das ist immer ein guter Gag. Schön groß.
Ja, dann, wenn wir soweit durch sind, Lutz, hast du sonst noch was zu sagen?
Nur, ich freue mich auf die nächste Saison.
Ja.
Wobei, da kommt ja noch eine Folge dazu wahrscheinlich. Ne?
Aber vielleicht. Aber man kann sich trotzdem ja schon freuen. Ja.
Du kannst schon mal anfangen mit dem Freuen. Ja. Und bitte.
Ich freue mich auf jeden Fall jetzt deutlich mehr, als ich mich vor ein paar Wochen gefreut habe.
Ja.
Und deswegen, ja, es kann nur gut werden.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
Würde ich auch sagen. Deswegen sage ich nur noch Tschüss.
Ciao.